andere Liga. Der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Der Fabian Rauch lacht da schon in unserem Videostream. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist eben der sogenannte Fabian Rauch. Hallo Fabio, wie geht's und bereit für Weihnachten?
Ich brauche noch einen Weihnachtsmann. Hast du das nicht so schlecht gemacht? Kannst du noch einmal? Ho, ho, ho. Nein, kann es eben nicht.
Ja, so gut so, es passt.
Passt für dich. Ja, es geht gut. Busy Weekend gehabt mit vielen Randsportarten. Zum Beispiel Darts geschaut. Interessiert dich Darts?
Natürlich. Ich glaube, wir haben vor einem Jahr auch schon mal darüber geredet, dass ich auch schon mal Darts zweimal oder dreimal schon mittlerweile an einem Darts-Wettkampf war. Ich bin noch nie im Ellenpelli, aber ich schaue natürlich auch. Ich habe gestern Abend natürlich auch noch eingeschaltet, wo der Schweizer im Einsatz war. Aber es wird dann schon eher heiß, wenn es dann wirklich ein paar Runden weiter sind als jetzt.
Ich bin eben auch ein bisschen am Trainieren. Ich habe dir ja ein Foto geschickt. Da bin ich also ready. Aber lass jetzt, ich bin recht unhöflich. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Ich hatte ein paar Tage frei. Ich war in Prag mit meiner Mami. Habe ich einen Touristentrip gemacht. Und ja, es war schön. Ein bisschen kalt. Aber wo ist es nicht kalt im Dezember? Außer in Australien, wo du bist vor einem Jahr.
Hör auf, ich vermisse es. Ich habe eigentlich gerne ein bisschen Wärme, genau. Aber wir sollen nicht viel über unsere Reise reden, darum lassen wir das gleich weg. Randsportart habe ich dir aber auch aus dem Grund erwähnt, weil ich interessiere mich tatsächlich sogar für College Football. Und auch da bist du ja natürlich sofort dabei gewesen, als ich dir das geschrieben habe. Also jetzt haben sie ja das Playoff-Format seit ein paar Jahren und es ist hochattraktiv und sehr populär in den USA. Und du hast mir geschrieben, du warst in den drei grössten College Football Stadien. Ist das Michigan, Penn State und Texas, oder?
Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war sicher in drei von den fünf. Aha, also okay. Ich bin nicht in Texas gewesen. Ich war aber in Michigan und an Penn State. Ja. Das sind meiner Meinung nach die zwei grössten. Mhm. Und nachher noch LSU.
Also wir reden von 105'000 Plätzarenen, oder?
Ja, also einmal 113'000 sind es und einmal 111'000 dort in Michigan und Penn State. Penn State bin ich zweimal schon gewesen. Einmal aus den ikonischen Whiteout-Games, wo alle mit Weiss auftauchen. Und das ist dann das ganze Stadion einfach eben 110'000 Leute einfach in Weiss. Außer das Sven Forster, weil das Sven Forster nicht gewusst hat, dass es ein Whiteout-Game war. Und in einem schwarzen T-Shirt auftaucht ist. Das war eindrücklich.
Canceling. Randsportart-Hattrick perfekt zu machen, ist eben ein Artikel über Angelo Peña. Und jetzt weisst du natürlich nicht, wer das ist, gell?
Natürlich, weil dein Kollege und unser Kollege, mein Arbeitskollege, jedes Mal einen Artikel über Angelo Peña schreibt. Ein Boxer. Es ist wieder Boxing Day, aber da haben wir mich so gar nicht. Also auch der Kampf jetzt, der war mit dem Jake Paul
gegen Joshua,
hat mich gar nicht gepackt. Da viel Spass bei dem. Da bin ich schon eher im Ski-Game drin.
Im Boxen wird die 190 Länder und Ski in 2,5. Okay, Feedback. Aber weißt du, der Angelo Peña ist der beste Schweizer Boxer. Er war jetzt gerade wieder 2-3 Monate in Las Vegas, im Camp von Salas, einem der renommiertesten Trainer. Ordnet alles seinem Traum aus. Unter Weltmeister zu werden, ist eine coole Geschichte, ist ein cooler Event, Boxing Day. Und ja, auch wenn es dich nicht interessiert, Boxen ist eine Weltsportart.
Das ist super. Feedback. Haben wir noch Feedback anfangen? Oh, nächste Woche. Es hat viel Feedback gegeben.
Cancel Culture. Gut, hast mich gecancelt. Boxen hast du gecancelt. Ist gut. Feedback.
Ich muss ja nicht über alles reden, wenn ich vor ein bisschen keine Ahnung habe, dann ist es Boxen. Ich weiss, dass es mal einer gegeben hat, der einem das Ohr abgebissen hat.
Ist das nicht ein Bayern-Goal? Ist das ein Bayern-Goal?
Der hat wollen so abbeissen. Aber ich muss ja nicht überall Ahnung haben und überall so tun, als hätte ich Ahnung. Und bei Boxen ist es definitiv nicht so. Darum lasse ich dich da gerne schwärmen über den Peña. Aber
gut, Fußball. Wir müssen Fußball schießen, oder?
Viele Reaktionen wieder gegeben. Ich würde gerne dir das Wort übergeben, ehrlich gesagt.
Ja, zuerst mal das Harmlose. Offenbar haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl gehabt, wir haben Alessandro Vogt aus Ostschweizer bezeichnet. Ist mir eigentlich gar nicht so bewusst gewesen. Wir haben einfach gesagt, dass er aus dem Nachwuchs kommt vom FC St. Gallen. Er ist Aargauer. sind wir zu Recht mehrmals darauf hingewiesen worden. Ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich das anders oder in die behauptet etwas habe, als ich Ostschweizer, aber ja, damit wäre das klar. Das ist noch wichtig, und er wird ja das Nationalteam über Jahre ausprägen, oder?
Ja, dann können wir natürlich nicht schreiben, dass er der Ostschweizer, wenn er dann ganz klar aus dem Kanton Aargau stammt. Ja,
wenn es schon mal einen guten Aargauer Fußballer gibt, oder? Chiri.
Ich weiß genau ein Wording nicht mehr, aber natürlich danke für die, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Er ist natürlich in der Nachwuchsabteilung von St. Gallen gewechselt, aber auch erst in U21. Aber der Mann ist 20. Das heisst, er ist jung, Nachwuchs noch gewechselt. Also ist nicht so gewesen, dass er. Er ist glaub knapp volljährig gewesen oder so, aber er ist trotzdem jung gewechselt in St. Gallen. Darum, ist trotzdem gilt jetzt für mich jetzt in dem Moment jetzt stand jetzt als St. Galler Nachwuchs, auch wenn es wahrscheinlich gemäß offiziellen Regulatorien gibt ja auch so Richtlinien, als ab wann gilt man als Nachwuchsspieler, wenn man einen gewissen Verein vielleicht sogar nicht mehr ist, weil er ist ja doch eher bei Wohlen sein Profidebüt gegeben oder respektive Herren dabei.
Ja, und er ist natürlich lustig. Wir haben ja eigentlich so ein sinngemäß nach der letzten Folge untereinander abgemacht. Jetzt reden wir mal nicht mehr über ein Bienenjahr. Es nervt. Der Febo nervt. Das Thema nervt. Ja, nach dem IBGC-Spiel letzte Woche auf allen Kanälen, WhatsApp, Facebook, Nachrichten, Twitter, überall, wenn ich Tinder hätte, wahrscheinlich wäre auch dort, wäre es um ein Bienenjahr gegangen. Extrem viele Reaktionen gehabt. Tenor so ein bisschen, du sich nervst, aber vielleicht hast du gleich recht. Es geht aber mir gar nicht um das Recht haben. Wir haben das nicht immer souverän gelöst. Es ist sehr ein emotionales Thema in den Stadien, im Fußball, in den Medien, bei uns zu sehen. Ich finde schon, nach dieser Woche können wir es noch einmal probieren, aber konstruktiv, Sven. Ich versuche konstruktiv zu sein und du bist ja immer konstruktiv, nicht wahr? Frage vor Woche, aber gleich dürfen wir noch über ein Wien-Jahr reden. Wie waren deine Reaktionen gewesen? Und noch ein, wir versuchen es nicht zu lang zu machen, aber ich finde, die Woche schreit schon danach, dass wir es noch einmal auf hoffentlich wirklich für ein paar Wochen das letzte Mal besprechen. Wie siehst du das?
Also das Gute ist, dass wir es nächste Woche sicher nicht werden machen.
Warte auf.
Nein, also stand jetzt.
Also gut.
Das Ziel ist, Superliga ist in der Winterpause. Wir werden nicht über den VAR reden nächste Woche. Ich werde das jetzt ankündigen und das tun wir einhalten, Febu.
Gut, der der VAR erwähnt, muss 100 Liegestütze machen.
Okay, das finde ich gut. Ich habe ähnliche Reaktionen bekommen, natürlich die meisten natürlich kommen, beim Spiel zwischen GC und IB. Weil es gerade mehrere Entscheidungen gegeben hat in dem Spiel, wo noch ein länger gegangen sind, bis ein Entscheid kam. Und darum haben wir eben die Frage von der Woche jetzt einmal reingenommen. Die, die es wieder nicht hören wollen, hey, spuren weiter. Ich mache es merklich beim nächsten Kapitel. dann muss man da nicht hören. Ja, es ist einfach ein Thema, das alle bewegt. Es gibt eigentlich, so wie er jetzt ausgeführt wird, kein Gewinner von dem VAR. Ich möchte jetzt einfach mal dazu loswerden, dass vielleicht haben die Leute das Gefühl, ich sei ein grosser Wahlverfechter. Wie alle Verfechter. Das sehe ich persönlich nicht so. ich probiere einfach anders, die ganze Sicht zu sein. Ich habe einfach andere Sicht als mein Podcast-Kollege. Dass ich eher wahrscheinlich angenommen habe, dass es nicht mehr verschwindet und mich deshalb nicht so mit Problemen aufregen, die ich eh nicht mehr ändern kann. Aber ich bin natürlich definitiv der Meinung, es braucht eine andere Handhabung. Ein weiteres Problem an der ganzen Geschichte ist, das Spiel gegen IBGC hat mir auch wieder etwas gezeigt. Der erste Penalty, den GC bekommt. Febu, wenn der Schiri das nicht sieht, dass der andere in Skibeine geht.
Ja.
Ich weiss, du ist glaube der Schiri gewesen. Ist kein einfaches Spiel gewesen, natürlich, aber er haut ihm in Skibeine. Und ja, er kriegt nicht in dem ersten Moment um. Oder in der Zeitlupe, da sind wir auch wieder in einem super Slow-Mo, hat es dann ausgesehen, als würde er noch sehr lang laufen. So ist es auch nicht gewesen. Aber er haut ihm voll ins Skibein. Dann wird er, und dann kriegt er vielleicht nicht gerade um. Er probiert noch weiter zu spielen. Und dann kann es ja auch nicht sein, dass nachher belohnt wirst, belohnt wirst, indem du kein Penalty bekommst, weil du noch probiert hast, fair weiter zu spielen. Obwohl wirklich, der haut ihm ins Skibein. Das musst du einfach sehen. Da muss nicht nachher ein VAR kommen. Das ist auch ein Hauptproblem von dem VAR. Nicht unbedingt nur die Handhabung, sondern halt auch einfach die teilweise Entscheidungen, die es gibt. Ich kann jedes Wochenende, das ist das, was mich eben am meisten aufregt, jetzt mache ich einen riesen Monolog, aber jedes Wochenende kann ich dir hunderte Szenen zeigen, wenn wir den Fußball verfolgen, wo teilweise haarsträubende Fanentscheide gemacht werden. Wo dann korrigiert werden. Und das im positiven Sinne vom VAR. Und das ist einfach, das finde ich einfach etwas, was wirklich, wo auch ein Problem ist im Fußball.
Ja, look, es ist so, du hast natürlich auch die Rolle jetzt eingenommen oder umgesetzt in diesem Podcast. Ich habe übrigens gut zugelassen, Podcast-Kollege, wenn es um ein VAR geht, tust du dich da klar abgrenzen von mir, das ist okay. Das ist okay. Wo ich mich so dermassen drin verbissen habe. Und weißt, es ist auch ab und zu, spiele ich da auch ein bisschen eine Rolle. Ich finde den VAR beschissen, aber ich habe übertrieben. Und es ist mühsam, mit mir über den VAR zu reden, weil ich so eine vorgefertigte Meinung habe. Und ich versuche, das besser zu machen. Wir sind nicht auf schlechtem Weg in dieser Folge besitzt. Der Punkt ist der, egal was ich zu VAR sage, es regt mich einfach auf. Und ich wirklich mittlerweile jedes Spiel, das ich schaue, und das ist ja das Problem, ob du jetzt im Stadion bist, was noch viel schlimmer ist, ja, viele Kollegen, Berner Kollegen, die im Match waren, das ist ja minutenlang gegangen, oder sie sagen, ja, Schiedsrichter, es geht viel zu lang. Das ist mal eins, was sehr, sehr störend ist. Aber du hast ein paar gute Sachen angesprochen, ich versuche mich nicht fest zu erholen, aber in diesen Zeitlupen, oder wie auch immer, du siehst so viele Sachen, du hast 15 Sekunden vor dem Goal, ist vielleicht ein Ball in die Hand gesprungen, in meiner Meinung nach geht VAR nicht ihrer Aufgabe nach. Sie sind wie Detektive. Und wer sucht, der findet. Du findest immer einen harten Zweikampf. Und das Problem ist, dass es nicht dazu führt, dass man immer alles sofort das ist doch ein Hänschen, das ist doch ein Foul gewesen. Und oder, mir ist auch klar, VAR wird nicht weggehen. Ich bin nicht blöd. Wirklich nicht, das ist mir klar. Und wenn er weg wäre, stell dir vor, es gibt nachher ein 2 Meter Offside-Goal. Ja, Aufschrei wäre gross. Aber du hast irgendetwas geboren mit dem VAR. Oder man hat irgendetwas geboren, das jetzt viel zu gross ist geworden. Und es hat so eine Dimension angenommen. Und ehrlich gesagt, geht es jetzt darum, dass man einen Schritt, 17 Schritte zurückgeht wieder. Warum hat man den VAR eingeführt? Mehr Gerechtigkeit. Aber ja, mehr Gerechtigkeit. Es kann sein, dass jetzt 97,3% der Entscheidungen gerecht sind oder was auch immer. Aber weißt du, ich bleibe bei meinem Punkt. Ein Fehler passieren. Und vorher, es hat immer Diskussionen gegeben, Schiedsrichter, logisch. Aber jetzt gibt es eben nicht mal mehr Gerechtigkeit, wo man auch die Hände zu regeln, ist so kompliziert. Die kalibrierte Linie, ich bin auch fertig, Sven, keine Angst. Die kalibrierte Linie sind mir so ein Graus. Es ist so das Millimeter, das Detektiv. Ich will keine perfekte Welt. Da gibt es halt mal 0,2 cm ein Offset-Goal. Im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel für den Stürmer, so bin ich aufgewachsen. Wenn wir jetzt konstruktiv weitergehen, ist ja die Frage, was müsste jetzt passieren, dass sich die Situation beruhigt? Und da haben wir ja Feedback gehabt, oder?
Ja, also noch kurz ein Punkt. Also, bei einer Sache bin ich einfach wirklich konsequent anderer Meinung. Also egal, wie die Handhabung ist. Ich finde aber auch dort, da muss man nicht zurückgehen, da muss man eher einen Schritt in die andere Richtung gehen. Da muss man sich einfach auch perfektionieren, die Technik. Und das geht um die kalibrierte Linie. Dort bin ich halt, also wie gesagt, Abseits ist Abseits. Die Regelung mit dem im Zweifel den Angeklagten oder im, die macht ja im in einem Gerichtsverfahren noch Sinn, aber jedes Mal bei Abseits, wo der Linienrichter auf gut Glück teilweise, und das ist einfach so, die Fahne hebt, weil halt eben, ich habe es schon sehr oft gesagt, aber innerhalb von einer Millisekunde macht ein Spieler einen Schritt führen, der andere in die andere Richtung, du hast einen Meter Distanz und es sieht nach klarem Abseits aus. Der Linienrichter weiß nicht genau, wann der Pass gespielt wurde, hebt die Fahne auf, obwohl es kein Abseits ist. Einfach als Beispiel, in Zweifel angekommen, gibt es einfach nicht. In dem Moment, der Linienrichter hat das Gefühl, es ist Abseits oder er hat das Gefühl, es ist kein Abseits und entscheidet dann. Ich finde auch, bei der kalibrierten Linie ist bei mir ein Graus, und das ist eigentlich in der Bundesliga sehr ein schlechtes Vorbild, weil die haben ja eigentlich schon eine halbautomatisierte Abseitslinie eingeführt. Und bei uns ist es ja noch, ja, von jedem Spiel wird es so gezogen, probiert und dann, ja, ganz komisch irgendwie. Aber dort, dass man es nicht anbringt, dass das auch wirklich verhebt. Ich finde, dort muss man eher einen Schritt machen, dass es auch wirklich klar ist, der Chip ist im Ball, der ist oft schon im Ball. In der Schweiz, glaube ich, ist es noch nicht so. Wir haben es, glaube ich, an der letzten EM auch schon gesehen, dass der Ball im Chip drin war. Da dass man weiss, wenn wirklich der Pass gespielt ist und dass man dann die Linie ziehen kann, die auch automatisiert ist. Und wenn das funktioniert, dann reden wir, ja, wir reden dann immer noch über Millimeterentscheid, aber wir reden dann nicht jedes Mal darüber, ist es so oder ist es nicht so, weil es ist relativ klar. Mhm. Und schon jetzt ist immer noch so, es ist immer noch ein Zweifel da, wann ist jetzt genau gespielt worden, wie ist jetzt Kamerawinkel? Und solange das so ist, ist es einfach, ist die kalibrierte Linie raus, da gebe ich dir recht. Aber das ist wirklich das einzige im Fußball, wirklich das einzige im Fußball, wo schwarz und weiß ist, abseits. Und wenn man das anbringt, wenn man das irgendwann anbringt, dass es wirklich klar ist und man kann der Technik vertrauen, dann ist das etwas Gutes, wofür Fairness sorgt. Weil abseits ist ganz klar das, was am meisten Fehlentscheid gibt, weil es mit Abstand das Schwierigste ist zum Entscheiden.
Ja, ja. Also da werden wir uns nicht einig. Ich will es noch schnell auf eine andere Ebene hieven. Oder der Schiedsrichter, ja, im wahrsten Sinne, er wird ein bisschen enteiert mit dem VAR. Ich rede viel mit Schiedsrichter. Sie haben eine Linie, sie pfeifen irgendwie und dann kommt der VAR und meldet sich. Und zum Beispiel die Szene IBGZ, zwei Szenen, die ich symptomatisch finde, ist der eine Goal von Planche von seinen vier, was dann noch rot geht gegen Ravelo. So. Wo ja die Begründung ist, hohe Verletzungsgefahr. Ich meine, kein Mensch, aber nicht ein Mensch hat dort eine rote Karte gefordert für Ravelo. So. Dann kommt er und geht dort rot. Das stört mich, aber das ist jetzt nicht matchentscheidend. Das mühsame VAR in der Nutshell ist dort, wo die GC eine Penalty fordert, oder IBE fordert Penalty, und dann findet man raus, 15 Sekunden vorher in den Steig ist eine Zehenspitze im Offside, also kommt er gar nicht zu dieser Penalty. Das ist so Detektive an Arbeit. Oder wenn eine Lösung könnte sein, aber ich widerspreche meinem ganz tiefsten Innersten, aber eine Lösung könnte sein, und es muss einfach schneller gehen. Es kann nicht sein, dass das 5 Minuten geht. Ja. Ich habe jetzt ein Match gesehen, Bologna-Inter, wo sie zuerst schauen sie es 3 Minuten an, dann geht er dreimal hat es das gegeben, geht er selber noch raus und dann geht es nochmal 2 Minuten. Also entweder entscheidet er wie ein Jahr, Tag-Bumm, aber der, ja, ist der Schiri, für was haben wir noch einen Schiri schlussendlich, aber es muss einfach eine halbe Minute, Deadline, oder der Schiri geht sofort raus und entscheidet. Ich finde beides nicht gut, aber es muss auch irgendwie weitergehen. Zurück gibt es nicht, das ist klar. Und dann die Vorschläge, die sie reinkommen, einer, wo ja immer wieder diskutiert wird, aber ja, Challenge, pro Halbzeit einer oder zwei, das ist ja egal, wenn er richtig ist, bleibt er bestehen. So alle NBA, ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Sportarten. Kann sein, aber genau dort kann es auch passieren, dass du falsch liegst und dann gibt es einen klaren Penalty, dann haben wir auch wieder Diskussionen. Es ist so, die Dimension, die es angenommen hat, ist zu gross, auch hierhin, und wir reden schon recht lange darüber, es ist, wir müssen wahrscheinlich einfach damit leben, für die einen ist es wie ein Geschwür. Wie ich. Also, ich kenne mittlerweile zwar niemanden, der sagt, super, wie ja, es regt auch auf, der reagiert ein bisschen emotionaler als andere. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, oder?
Also, du hast einen guten Punkt angesprochen mit dem, wie langsam es geht. Und ich rege mich auch jedes Mal auf, wenn ich sehe, dass es 3 Minuten geht. Dass, du weißt, sie prüfen das Goal. Im Hintergrund sind 3 Minuten. Und du weißt genau, jetzt geht es um 1 Minute und dann geht der Schiri selber raus. Und das frage ich mich auch jedes Mal. Dann geh doch jetzt einfach direkt raus. Also ich sehe wirklich nicht, wieso man muss 3 Minuten den VAR prüfen lassen und nachher trotzdem selber auch noch rausgehen. Das macht für mich keinen Sinn. Geht schneller raus. Und das ist wirklich etwas, was es wirklich schneller macht. Einfach mal der Entscheid geht, vielleicht nicht mehr 5 Minuten, sondern nur 2 oder 3 Minuten. Es sind nur schon 2 Minuten gewonnen. Ich weiß, es ist immer noch zu lang. Aber das sehe ich, und das ist jedes Mal eben immer wieder. Und dann geht der Dudic auch nach 4 Minuten schon auch noch mal rausgegangen, schauen, was es da genau ist. Beim Ravilosson bin ich so ein bisschen der Meinung, wenn das im Mittelfeld passiert, reden wir von einer klaren roten Karte. Und
gutes Argument. Gutes
Argument. Nur wenn das Goal jetzt gleichzeitig passiert, heisst dann, ja gut, ist ja das Goal gewesen.
Ja, ist recht.
Ich weiß, es ist natürlich blöd, aber also, der Fuß ist so, ich weiß, keine Absicht, hundertprozentig. Der Sascha Ruf hat ja auch im SRF hat er angefangen zu sagen, ja für was, es ist ja keine Absicht. Und so, da bin ich so gesagt, ja, aber es hat schon sehr viele rote Karten gegeben, wo keine Absicht da war. Ich will dem Ravelosson nie etwas Bösartiges unterstellen, der probiert ganz klar den Ball zu klären. Aber stell dir vor, er geht so im Mittelfeld in den Zweikampf, probiert den Ball zu treffen so, und trifft dann den Kopf. Dann reden wir nicht an, dann ist es ganz klar rot. Oder? Mhm. Also dort finde ich wie so, ja, es passt ja natürlich nicht zu der Linie vom Dudic, aber dass das rot ist, kann man glaube schon geben. Beim IB Penalty sehen wir das schon ein bisschen ähnlich wie du, das ist wirklich auch gesucht worden. Noch ist nicht ein Beweisproblem, dass man der kalibrierten Linie meiner Meinung nach in der Schweiz nicht vertrauen kann. Am Schluss ist das der Entscheid, es ist abseits. Ja, genau. Aber ich glaube, wir können kommen jetzt einige drauf, es muss schneller gehen. Er wird nicht verschwinden, es muss aber sicher schneller gehen. Und ich finde wirklich, geht doch einfach schneller raus schauen. Challenge kenne ich gar nicht als Option. Eben wie du gesagt hast, am Schluss hast sie einmal verloren. Es geht auch so schnell im Fußball. In allen anderen Sportarten, wo es Challenge gibt, sind ganz klar werbedominierte Sportarten.
Mhm.
Das heisst, die ganze, also Football, Basketball, gut, Tennis ist nicht unbedingt werbedominiert, aber grundsätzlich Football und Basketball, wenn man die jetzt nimmt, da gibt's halt einfach, da kannst du einfach sagen, oh, jetzt wirst du flaggen und dann gibt es ein Timeout. Dann an die alle Seiten wird die Werbung geschaltet und gut ist. Oder? Aber im Fußball geht das so schnell, bis sich wieder aufstellt, der Einwurf macht und der Ball läuft wieder. Und wie willst du dann analysieren, ob es jetzt, also ja, wenn das Goal passiert, hast du natürlich Zeit. Aber es gibt genug Szenen, wo es einfach wieder schnell weitergeht und dann verliert man mit dieser Challenge auch alles.
Mhm.
Ich habe wirklich keine. Ich finde einfach, es muss schneller gehen und es muss technisch die kalibrierte Linie muss funktionieren. Und dann hast du schon mal ein bisschen etwas. Hast ein bisschen mehr Gerechtigkeit, wie du immer sagst, gesorgt. Weil dann ist es wenigstens immer klar, du wirst das Hands nicht loswerden. Weil das Hands ist einfach. Das ist ja sonst im Spiel ohne Bar jedes Jahr mühsam. Das muss dann wieder etwas anderes passieren. Aber dann hast du wenigstens mal ein bisschen etwas geregelt.
Gut, meine zwei letzten Punkte für hoffentlich ein paar Wochen. Ich finde, weißt, das ganze Bewusstsein als Fan ist anders geworden. Ich bin auch viel im Stadion, aber noch viel mehr vor dem Fernsehen. Vor dem Fernsehen siehst du es ein bisschen schneller. Aber wenn es ein Goal gibt, du hast immer Schiss. Oh, ist echt etwas gewesen? Ist echt wirklich der dritte letzte Pass noch einer im Offside gewesen? Das ist krass, was sich da verändert hat, innerhalb von kurzer Zeit, jetzt bei mir, aber bei allen Zuschauern und Zuschauern logischerweise. Und im Stadion ist es wirklich verheerend, wenn er irgendwo da Anzeigetafel steht, VAR-Check, Possible Offside, was auch immer. Weil ja natürlich dann eben auch in einer super Zeitlupe sieht es voll, wie du vorhin richtig gesehen hast, auf dem Händen brutal, oh, da gehst du auch dort unten rein. Und das nervt mich. Und der zweite Punkt, und das ist vielleicht fast der wichtigste, wo der VAR ist eingeführt worden, ist irgendwo in der Subline gestanden bei klaren Fehlentscheidungen.
Ja.
Und ich finde, da muss man zurückkommen. Das Foul von Bastoni am Wirtz, kürzlich, ich nehme jetzt das, was wir letzte Woche darüber geredet haben, das ist keine klare Fehlentscheidung. Einfach weiter, wie ein Jahr muss dort bewusst sein, ja, weiter, man kann ihn geben, man kann ihn nicht geben, dann kann man zwar nicht mal geben, aber so. Wenn es wirklich 70-30 ist, dann kann man irgendeine Regel finden unter den wie ein Jahr, die sind ja ausgebildet unter den Schiedsrichter, schaut es an. Aber wirklich 50-50, und da wird jetzt mittlerweile jeder handelsübliche Zweikampf ab, dann findest du die 16 die Kamera, jetzt werde ich emotional ruhig bleiben. In 16. Kamera findest du vielleicht eine Einstellung, oder Fuß einhängt, oh, das ist klar eine Penalty. Und da, wenn du zurückgehst zu bei klaren Fehlentscheidungen, auch da wieder Diskussionsbedarf, oder was ist eine klare Fehlentscheidung, aber das kannst du ein bisschen besser regeln, dass nicht wirklich jeden Zweikampf im Strafraum gehst anschauen. Weißt du, was ich sagen
wollte? Passt für mich komplett. Ich bin auch voll der Meinung mit einer klaren Fehlentscheidung. Es gibt auch genug klare Fehlentscheidungen jedes Wochenende.
Mhm.
Es ist nicht so, dass der VAR die ganze Einführung, die macht Sinn in einem Sport, der um Millionen geht. Da bin ich einfach der Meinung. Es gibt so viele klare Fehlentscheidungen, also musst du auch dort etwas machen. Aber ja, ich gehe mit der Definition von klaren Fehlentscheidungen. Jedes Mal, wenn ich mir denke, ja, kannst du gehen, musst nicht gehen, und nachher geht er raus und nachher Gitter rennt, denke ich mir sowieso. Also weißt du, du hast ihn ja bewusst nicht gegeben. Aber das ist am Schluss auch eine Kommunikationssache zwischen den Schiris und dem VAR, wie sie die Szene ja auch gesehen haben. Ich glaube, es gibt auch genug Beispiele, wo der Schiri auch schon gesagt hat nachher, er hat die Szene genauso wahrgenommen, wie sie war. Der VAR hat gesagt, er ist getroffen worden, für ihn war es zu wenig, er ist rausgegangen schauen und hat nachher keine Penalty gegeben. Es gibt es auch, es funktioniert ja auch, oder weil er es auch gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, oftmals, sie sehen es gar nicht und dann sagt ihnen wie etwas auf die Nase und dann findet, oh ja, dann ist es doch ein Penalty, oder? Das ist ein bisschen die Schwierigkeit für eine klare Fehlentscheidung. Schneller rausgehen würde aber auch das ganz klar einschränken und ja, vielleicht auch ein bisschen helfen bei einer klaren Fehlentscheidung. Übrigens finde ich eine gute Sache, wenn es wie in der Bundesliga gesagt wird, was passiert am Schluss. Ich bleibe dabei. Es wirkt zwar ein bisschen befremdlich, aber ich finde es eigentlich etwas Positives, wenn sie am Schluss sagen, was genau entschieden worden ist und wieso.
Ist Italien so. Ja, geht noch mal länger, aber sehe ich so. Hey, Sven, wir haben es geschafft. Ich bin nicht emotional geworden. Du bist nicht emotional auf mich geworden. Sensationell. Einig sind wir uns nicht, aber wenn wir weitergehen?
Emotional. Emotional ist es in Bern. 9 Goal aus den letzten 2 Spielen gegen Lugano und gegen GC. Das ist immer noch ein Skandal, dass die 16 gegen GC verloren haben. Ja, IB steht jetzt schlechter da, glaube ich, als letztes Jahr. Also nicht tabellarisch gesehen, aber von der Punkteausbeutung sind schlechter da als letztes Jahr. Zu diesem Zeitpunkt.
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall wieder schlecht da. Aber ja, also schau, wenn du das Jahr anschaust, wir haben vor genau einem Jahr sind wir hier gehockt und haben darüber geredet, dass jetzt der Contini, der ist glaube ich am 18. Dezember 2024 vorgestellt worden, dass es jetzt so besser werden soll. In diesem Jahr, nur schnell zusammengefasst, Göpp gegen Biel, Drittligist raus, Göpp in Aarau, Zweitligist raus, 5-0 in Lausanne, 5-0 in Luzern, 6-2 gegen GC. Ja, unglaublich desaströse Abwehrleistungen. Und manchmal kann man gewisse Sachen klären und andere nicht. Oder IB hat für mich klar individuell das beste Kader. Wenn du das durchschaust, von Qualität her, all die Nationalspieler, all die Supertalente, all die guten Ausländer, aber es passt nicht. Und wir kommen immer wieder zum Gleichen. Es fehlt eine Leaderfigur, ein böser, aggressiv Leader, wo mal dazwischen holen. Ein guter Tag, ich war gegen Lille im Stadion, wenn es um etwas geht, Showfenster, der funktioniert es, dann sind sie solidarisch, rote Karte für den Gegner. 4 Tage vorher in Sio, übrigens auch IB intern wird es angekleidet, der Mannschaft. Ja, wo halt der Gegner kommt, wo halt schwieriges Terrain ist, wo es nicht so gäbig ist, ja, da geht man halt nicht mit der letzten Konsequenz in Zweikämpfen. Mentalität, Charakterfrage, die Innenverteidigung ist eine Katastrophe, ich kann es nicht anders ausdrücken. Jeder Längball von Lugano, jeder Längball von GC kommt ein allein auf das Goal. Das habe ich also auf diesem Niveau sehr selten gesehen.
Selten gesehen, ja.
Wüttrich ist verletzungsanfällig, ist nicht in Form, langsam. Benito ist dann auch nicht daneben dran. Der gibt sich Mühe, aber der ist auch nicht schnell. Also es ist wirklich, es fehlt so viel in der Abwehr. Und das sage ich wirklich seit anderthalb Jahren. Ich finde die Innenverteidigerproblematik, Kaderfeldplanung vom Sträubsten. Und jetzt können wir dann auch darüber reden, was jetzt passieren muss. Aber ja, lange mit dem Speicher noch telefoniert für eine Geschichte letzte Woche, also nach dem 2-6 und vor dem 0-3 in Lugano. Und was ihn halt auszeichnet, ist die Ruhe, die, ja, er lässt sich nicht von den Emotionen vom Fußballgeschäft leiten, aber ihnen ist schon klar, dass es so nicht geht. Aber er putzt jetzt nicht öffentlich rein. Ich meine, stell dir mal das vor in Basel. Zwei so Leistungen, was da wird passieren, wie der Dave Degen wird reagieren. Ja, stell dir so einen anderen Standort vor. Das ist eine Stärke von IB, aber vielleicht manchmal auch eine Schwäche, dass man wie ruhig bleiben will, aber halt, manchmal muss man einfach reinholen. Und also das ist wirklich die 2 Auftritte unfassbar schlecht.
Vollkommen, ja. Also ich muss mich korrigieren, sie haben damals am Zeitpunkt 23 Punkte gehabt, jetzt haben sie 29, genau. 6 Punkte genau. Mehr. Aber der Abstand auf den Tabellenführer war geringer damals.
Ja, ja.
Gut, hat dann damit so, dass Tabellenführer letztes Jahr noch schlechter gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber so grundsätzlich ist die Situation, sie sind näher gewesen am Meistertitel, als sie jetzt sind, obwohl sie Tabellen 9. gewesen sind. Ja, also du hast sehr vieles Richtiges angesprochen. Ich glaube, man muss auch wirklich einmal den Punkt aufsetzen, dass eigentlich, also ich meine, jetzt gegen Lugano haben 2 Spieler gespielt in der Innenverteidigung mit dem Brüder und Benito, die eigentlich dafür gemacht wären, wo du gedacht hättest, das sind die 2 Spieler, die jetzt die Innenverteidigung stabilisieren. Und einfach auch ein Benito halt komplett die Form gar nicht stimmt. Muss man einfach einmal ansprechen. Es kann nicht immer sein, dass man ja, da verletzungsanfällig wütig und so, aber der Benito spielt jetzt mittlerweile sehr oft und ja, es passt aktuell noch gar nicht zusammen. Sie haben 4 Innenverteidiger eigentlich im Kader. Sie haben davor hast du das Gefühl, wenn du den Namen liest, ist das Gefühl, geht es, wäre froh, dass einer von denen.
Mhm.
Aber irgendwie funktioniert es ja doch nicht miteinander. Das heisst, da muss irgendwie etwas gemacht werden. Du hast vollkommen recht gehabt, bei Basel würde jetzt der Baum brennen. Bei Basel brennt der Baum erstaunlicherweise immer noch relativ. Das kommen wir nachher noch dazu. Kommen relativ wenig, für das eigentlich die auch schon sehr lange nicht mehr gewonnen haben. Aber irgendwie dort muss jetzt im Winter etwas passieren. Und ich kann dir aber trotzdem nicht sagen, was genau muss passieren. Weil wenn ich den Kader anschaue, auf jeder Position, dann ist das überdurchschnittlich für die Super League. Und ja. Unerklärlich, wie man mit dem, eben mit dem Sirane, wo man doch jetzt auch schon sehr gelobt hat nach seinem Start, wie man so kann, zweimal. Ich meine, Lugano 3-0 ist natürlich viel zu höher. Nach 16 Minuten schon 2-0 mit zwei richtig katastrophalen Abwehreinsätzen. Aber gegen GC 6 Goal bekommen. Da kannst du nicht drauf, du kannst ja nicht nachher drauf gehen und sagen, ja, es war nur gewesen, weil, wegen dieser roten Karte gegen den Avelloson. Sondern es war ja sonst absolut ein schlechter Match von IB. Also GC hat ja teilweise schwindelig gespielt.
Ja, vor allem definitiv. Gut, wir sind dort relativ nah am 3-3 bei diesem VAR-Einsatz.
Genau, wenn das VAR kommt.
Aber natürlich, ja.
Aber ich meine, wenn GC den Penalty schiesst oder was man machen müsste, dann wäre es ja auch wieder etwas anderes. Oder? Also dann bist du auch noch weiter entfernt. Also ja, am Schluss passt halt alles zusammen mit dem Spiel. Es ist halt Fußball. Das geht ja noch 3 Goal weiter schiesst. Es ist sehr grenzwertig, aber es darf IB noch nicht passieren. Und eben, der Sioane möchte ja nicht über mögliche Winterneuzugang reden. In den Interviews hat immer, das wird jetzt analysiert werden und es ist aktuell der falsche Zeitpunkt, um darüber zu reden. Aber irgendetwas muss doch dort gemacht werden. Aber ich kann dir auch nicht sagen, was muss gemacht werden. Weil also die haben so viele qualitativ hochwertige Spieler. Es müssten auch wieder Leute loswerden.
Ja, sie haben das beste, das breiteste, das teuerste Kader mit den besten Individualisten. Sie haben 20 Stammspieler beim FC Thun. Jeder wäre Stammspieler beim FC Thun. Sie haben den teuersten, besten, erfolgreichsten Trainer. Sie haben 28'000 Zuschauer im Schnitt. Sie sind so manchmal Meister geworden. Sie finanziell stehen sie so gut da wie noch nie. Eigenkapital 80 Millionen und so weiter. Was ich will sagen ist, IB ist vielleicht fast zu gross geworden, auch für sich selber, und schnallt es nicht. Und merken, sie haben Mühe damit, mit der Erwartungshaltung umzugehen, wo sie aber selber geschürt haben. Voilà. Opfer vom eigenen Erfolg. Mal Platitüden sein, aber ist es so. Und sie haben viele Fehler gemacht in der Kaderzusammensetzung. Also, du kannst nicht 20 gute Individualisten holen. Es hat doch ein Söldner-Groove. Das höre ich viel von Freunden, die IB-Fans sind. So austauschbar, ich nenne jetzt keine Namen, das werde ich respektieren. Aber ob jetzt der spielt oder der im Flügel oder im Sturm, spielt fast wie keine Rolle. Und gleichzeitig hast du natürlich eben die unglaubliche Qualität. Sanchez für mich neben Diakite und Scheck, der beste Spieler der Liga, individuell. Du hast übrigens Bedia und Fasnacht, die besten Torschützen der Super League. Ja. Also 11 Goal, glaube ich. Also du hast davor so viel Qualität. Ich finde, was sie brauchen. Und sie haben etwa 15 zentrale Mittelfeldspieler. Man sagt, dort braucht es einen Typ Sanogo. Nein, vielleicht nicht mal, aber was ich finde, was sie brauchen, ist ein Stabilisator in der Innenverteidigung. Kannst du sagen, Lauper, Benito, Wüttrich, Zuckru ist der Einzige, der ein bisschen Speed hat, aber macht sonst viele Fehler. Ich sage jetzt, dass ja spekuliert wird, und der Cäsiger will die WM, spielt in Augsburg mit einer grossen Rolle. Ist ein Rückschritt für ihn, zurück in die Schweiz, aber vielleicht wäre das wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Er hat Spielpraxis, IB hat einen guten Innenverteidiger und er kann auch noch die WM aus dem dritten, vierten Innenverteidiger von Schweiz. So etwas, aber wenn sie jetzt wieder irgendeinen Franzose oder einen aus der Elfenbeinküste holen, ein Innenverteidiger-Talent, das hilft kurzfristig nicht. Oder? Wenn sie etwas machen, muss es etwas sein, was sitzt. Einer, der den Club kennt, vielleicht sogar, der im Idealfall ein Leader kann sein, der vielleicht sogar Schweizerdeutsch redet, das ist überhaupt nicht rassistisch gemeint, aber es ist schon auch ein Punkt. Du kannst nicht einfach nur mit ausländischen Spielern spielen. Das ist heute auch wichtig, dass du so einen Leader hast. Und sie haben ja, oder der Speicher sagt, sie haben Eddie Milson, Lauper, Wüttrich, Benito, Fasnacht, das sind Nationalspieler, Schweizer, erfahren, stimmt alles. Aber keiner ist vom Typ her, von der Persönlichkeit her, einer, der auch mal unangenehm ist, der mal böse ist. Ein Steve von Bergen, ich nenne jetzt ihn als Beispiel, ist das gewesen. Awaro hat die Kabine im Griff gehabt. Und vielleicht noch ein spannender Punkt, den der Speicher sagt, den aber auch schon der Benito kürzlich im Interview bei uns gesagt hat. Die heutige junge Generation ist anders. Sie lässt sich nicht umdirigieren. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Flache Hierarchien sind Zukunft im Fußball. Das wird so sein. Es wird Effenbergs, wird es auch nicht geben und Kahns. Das muss man auch akzeptieren. Aber ein bisschen Leadership. Und da muss aber auch die Leistung stimmen. Das, so Zerfallserscheinungsmatch, wie sie jetzt hatten, das ist natürlich verheerend. Und sie sind ja selbstkritisch. Aber gut kommt die Winterpause. Sioane ist so gefordert wie noch selten in ihrer Karriere. Und ja, ich traue IB logischerweise zu, im Frühling eine bessere Rolle zu spielen. Aber Meister wird, glaube ich, schon sehr schwierig.
Also, ich frage mich jetzt gerade, ist denn der Zediger wirklich die Person? Eben ja, gut, er kennt den Club, hat sehr viel Erfolg mit dem Club gefeiert. 27, bestes Fußballeralter. Spielt bei Augsburg ja doch noch Amix, kommt ja noch zu Einsatz. Ist ja nicht so, dass er komplett hinten vor ist. Auch das letzte Spiel hat er gemacht. Am Samstag gegen Bremen. Aber ist er wirklich auch einer von diesen, wäre er einer von diesen Bösen, wie du sagst? Also, da bin ich jetzt auch nicht so sicher.
Nee, ich weiß nicht, aber er würde keine Fehler machen. Nicht so krasse Fehler machen.
Also, ich glaube, das zeichnet ihn ja aus, seit er bei GZ weg ist. Damals. dass es eine komplett andere Entwicklung genommen hat und wirklich zu einem Spieler, der wirklich wenig Fehler macht. Kann natürlich immer passieren, auch wenn du das zweitletzte Mal nicht da stehst, dass du es wieder als Goal mit verursachst. Aber er wird dem Team sicher gut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann muss auch wieder jemand loswerden, oder? Weil du kannst natürlich nicht mit fünf Innenverteidiger plus sieben zentrale Mittelfeldspieler, die auch in die Innenverteidigung spielen, in die Rückrunde gehen. Ich meine, der Kader ist ja eh schon aufgebläht.
Ja, ist ja so, ja.
Aber wer wirst von dort los? Also weißt du, der Einzige, der noch ein Potenzial hat zum Verkaufen, ist vielleicht der Zucker, aber der spielt ja keine Rolle momentan. Ist es jetzt der, ob da etwas bekommst, weiß ich auch nicht. Das macht sie auch die Arbeit dann auch noch schwieriger, oder? Für die ganzen sportlichen Verantwortlichen. Du kannst ja nicht einfach nur einen holen. Sonst spielst du nach einer Trainingsgruppe à la Hoffenheim mit Tim Wiese, dann kannst du den noch einladen.
Ja, aber in Abwehr müssen sie etwas machen. Weißt du, im Mittelfeld, ja, ich sage ja. Pech ist 19, der hat eine Riesenanlage. Gigovic, super gestartet, sofort am Trott anpasst. Der kann etwas. Eddie Milson wird sicher wertvoller sein, wenn er wieder fit ist. Ich finde dort nicht zwingend, aber ich finde schon auch das, also recht, ja, auch Verteidigung. Ich finde, dort muss etwas gehen. Schon nur für ein Zeichen zu setzen, oder?
Außenverteidigung definitiv auch. Ich meine, eben, du hast einen Hodgson, der jetzt im Afrika Cup am Afrika Cup ist. Und sonst sind es 19, 17. Ein Andrews, der jetzt noch nicht gerade das gezeigt hat, was man vielleicht erhofft hat, von ihm, wo man geholt hat. Respektive eigentlich einfach so ein Mitläufer ist. Und halt der Janko, der jetzt mit Rolf auf den Platz geflogen ist, der auch nicht der konstante Wert ist, der das okay macht. Aber wenn jetzt ein Hatschan vielleicht doch im Winter noch entscheidet, er wächst den Verein, dann musst du dort auch noch anlegen. Oder musst halt überlegen, ob du dann wirklich mal den Systemwechsel machst, weil ja eigentlich die so viele zentrale Spieler hast, dass du vielleicht wirklich könntest, auf die Dreierkette wechseln.
3-5-2, ja.
Ja. Also, es ist schwierig, aber du hast vollkommen recht, es muss etwas gehen. Sonst wird das wirklich nicht mit dem Meistertitel. Und dann muss man sich natürlich auch noch, da reden wir nicht mehr vom Meistertitel, sondern reden wir wieder von der Sorge, die man sich muss machen muss, um sich qualifizieren für den europäischen Wettbewerb. Und das ist essentiell für ein Team, für einen Club mit der Größe von IB, dass sie in Europa dabei sind. Weil der Weg runter, nachdem so viele Jahre gute Arbeit gemacht hast, der ist schneller als der Weg hoch.
Ja, weißt du, 11 Punkte Rückstand auf den FC Thun. Ich meine, wenn du mir das vor der Saison gesagt hast, ja, okay. Völlig absurd und wild und also krasseste Behauptung ever wahrscheinlich in diesem Podcast. Und jetzt ist die Frage, kann IB zurückkehren in den Titelkampf? Und vor allem, Thun ist ein Titelkandidat, oder? Also ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist ein Fragezeichen, aber es ist ja so, oder?
Thun ist natürlich jetzt ein Titelkandidat. Wir müssen das auch sagen, wir müssen das auch so ehrlich analysieren, obwohl wir lange uns dagegen gewehrt haben, Thun als Titelkandidat aussprechen. Es ist ja nicht nur so, dass sie die meisten Punkte haben, sondern sie haben auch die beste Offensive in der Liga. Also weißt, von der Anzahl Goal her, nicht von den Spielern, aber von der Anzahl Goal her. Sie haben, wie sie jetzt auch wieder gewonnen haben, gegen den FCZ, 2-0 hinter drin gewesen, alles läuft gegen einen, zweimal Goal aberkannt worden, zu Recht aberkannt worden, aber zweimal Goal aberkannt worden. Und trotzdem kommst du so zurück und schlägst den FC noch 4-2. Ja, es ist irgendwie, hat das Team etwas, es gibt einfach mittlerweile die Leicester-Vibes, die sind einfach da.
Es ist unglaublich, es gibt kein anderes Wort. Und wenn ich jetzt 100 Franken müsste setzen, würde ich es immer noch nicht auf Thun setzen. Änder auf IBE immer noch. Aber schau, ich habe es sogar immer gesagt, wochenlang bis in Oktober, November, die kommen nicht in die Top 6. Und ja, ich bin ja nicht der Einzige. Es ist Wahnsinn. Und der Match gegen Zürich, 0-2 hinter zur Pause, wie sie da rauskommen mit dieser Überzeugung. Das war vielleicht die beste Halbzeit von einem Schweizer Super League-Team in dieser Vorrunde gewesen. Die haben die überrollt, an sich geglaubt, ruhig geblieben, konstruktiv, gut gespielt. Und IB war schon 2-0 hinten, Lugano. Aber klar, die sind in Krise. Aber wie die aus der Kabine kommen, es ist so wie Tag und Nacht. Und ich habe wirklich geglaubt, dass die Thuner das kehren. Sie haben es vor allem geglaubt und die Zürcher haben es auch geglaubt. Du hast das gemerkt während dem Match. Und sie sind Titelkandidat. Alles andere wäre lächerlich. Zumal St. Gallen macht es auch sehr gut. Aber sie waren ja auch nicht der Titelkandidat vor der Saison. Basel und IBE, also ja, bei IBE haben wir diskutiert. Basel überzeugt mich einfach zu wenig. Die können mehr, das ist klar, aber die sind. Jetzt hat man Manni eine Jobgarantie ausgesprochen. Ich weiss jetzt nicht, wie schlau das ist. Es gibt jetzt kurzfristig Ruhe, aber kurzfristig ist Weihnachten und Neujahr. Der erste Match kommt Mitte Januar. Ja, da meine Zweifel, ob das geht, Manni und Basel, obwohl ich ihn gut finde. Aber ja, wie siehst du das? Ist das schlau gewesen, dass man ihm jetzt quasi wie die Jobgarantie hat ausgesprochen hat? Vom Stock einfach.
Ich glaube, es hat doch einfach damit zu tun, dass eben, ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass die Alternativen ein bisschen fehlen. Ich habe so nachdem, gerade nachdem wir die Folge aufgenommen haben, ist der Thorsten Fink entlassen worden. In Belgien. Ja. Habe ich dann gerade geschrieben, ja, die Alternative ist jetzt doch da. Aber ja, ich glaube, man hat sich einfach ein bisschen Aufschwung gehofft. Man hat sich einfach doch das erhofft, dass sich die zusammenraffen. Ich finde das nicht einmal so schlecht. Und ich meine, Jobgarantien im Fußball sind oftmals auch nicht unbedingt von langer Dauer. Es folgt am Schluss, nachher sagt am Schluss, wenn die Entlassung kommt, dann sagst du, ey, aber du hast doch gerade noch gesagt, ja, das fragst du einmal und dann ist es wieder vorbei. Wenn dann mit einem neuen Trainer will funktionieren, dann ist es völlig egal, was man mal gesagt hat. Was interessieren mich die Worte von ein paar Wochen? Ich meine, das ist bei uns auch so. Wir sind auch Fähnchen im Wind betont und so. Also.
Ja, Fähnchen im Wind nicht. Es ist einfach, manchmal braucht man länger. Und sie haben sich das jetzt auch verdient, der Respekt. Vielleicht sind wir zu wenig respektvoll gewesen oder haben es nicht können abschätzen. Aber das sind wir ja, also, das hätte ja niemand können erwarten, oder? Und, ja.
Aber wenn ich sehe übrigens immer noch kein Spieler von Thun in der Nationalmannschaft, wie gewisse Kollegen das ja geschrieben haben nach ungefähr 5 Wochen.
Ja, merci. Bertone.
Hast du nicht du?
Ah, ich habe geschrieben, eigentlich müsste einer wieder Bertone Kandidat sein, aber es ist klar, für das Nationalteam, aber es ist klar, er hat dort Konkurrenz und ist schon
ja, die der ist jetzt der Einzige, wo ich so Prinzip her, wo ich jetzt sehen könnte, aber der hat halt dort auf dieser Position einfach definitiv zu viel gute Spieler.
Aber Meichli hat etwas, natürlich nicht jetzt schon im Nationalteam, aber der bringt etwas mit. Ja, der kann es weit bringen.
Ja, also man muss noch kurz darüber reden, dass es nicht nur Thun ist, was sehr überrascht ist, sondern ein Team, wo alle von meinen Kollegen im Podcast, wo wir aufgenommen haben, vorher, also als Club mit der Trainerentlassung, mit der ersten Trainerentlassung definiert haben, der FC St. Gallen, steht knapp 3 Punkte dahinter mit dem gleichen Torverhältnis. Ein Goal weniger geschossen als Thun, also auch extrem gute Offensive. Gönnen auch die dreckigen Spiele, wie jetzt am Sonntagnachmittag im ernüchternden Letzigrund. Und ich glaube, das kann man doch einmal ausheben. Es ist nicht nur Thun, wo eine sehr gute Hinrunde spielt, sondern St. Gallen. Und das ist eben das, wo die Liga so, wie sagt man, wo das Ganze ja so spannend macht, dass vorne 2 Teams sind, wo nicht damit gerechnet hättest. Und auch 2 Teams sind, wo einfach irgendwie das Gefühl hast, es könnte irgendwann doch noch ein Einbruch kommen. Ich weiss, ich gönne es keinem Team von beiden, aber ich habe immer noch das Gefühl, das sind jetzt 2 Mannschaften, wenn jetzt nicht oben Basel wäre oder IBE wäre, dann würde ich wieder nicht da stehen und irgendwie noch darüber philosophieren, sondern würde sagen, ja gut, es läuft alles nach Plan. Mhm. Und mit diesen 2 Teams habe ich immer noch das Gefühl, da könnte noch irgendein Einbruch erfolgen.
Ja, weißt du?
Eben, riesen Job. Also, auch klasse Spieler von St. Gallen in der Offensive, der Balde, also was der mit GC gemacht hat am Wochenende. Das ist, der Gali ist jetzt noch am Grätschen irgendwo raus.
Ja, gut, der ist ein eigenes Kapitel. Ja, logisch, St. Gallen macht es sehr gut. Sie haben ja die Figuren, die vielleicht IBE nicht hat, der Görtler, der Bukalva. Sie sind homogen. Sie wissen, was sie können und was sie vielleicht nicht können. Ich finde sowieso, also eine Lanze für die Superliga, es ist viel, also, ja, ich verfolge den Fußball schon lange und wahrscheinlich ist die Superliga noch nie attraktiver gewesen. Es ist fast jeder Match, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, da fischen spannend. Also wenn ich runter vor dem Wochenende, was sie verspielt, denke ich, ja, das ist cool, da geht so etwas, da ist der Trainer unter Druck, da gibt es sicher viel Goal. Es ist wirklich eine geile Liga, über das Niveau kann man streiten, aber hochattraktiv. Und weißt du, vor einem Jahr ist Basel noch nicht so souverän gewesen. Es ist ja länger Frühling. Und mal schauen, welches Team das dann wirklich durchstartet. Es geht noch lang. Aber zum Beispiel Lugano, wenn ich jetzt den 100er setze oder einen 10er von mir, dann sollte ich zuerst über Fußballwetter reden. Genau. Ich glaube, ich würde auf Lugano setzen im Moment. Die haben erstens Qualität, wirklich hohe individuelle Qualität. Sie sind immer wie besser geworden. Jetzt ist der Steffen zurück, der für mich bei aller Kritik, die er manchmal kassiert, wo er halt ein emotionaler Spieler ist, nochmal ein Quantensprung ist. Er ist ein Unterschiedsspieler, immer noch in dieser Liga. Und sie haben sonst sehr viele gute Spieler, die Mischung stimmt, ein guter Trainer. Sie sind dort ein bisschen weiter weg von den Medienzentren wie in Zürich, wo jede Halbkrise eine Megakrise ist. Und genau, also Lugano, finde ich jetzt unter uns gesagt, im Moment fast steht du Kandidat Nummer 1.
Ja, Lugano natürlich auch auf dem Schirm. Die haben sich da wirklich nach einem sehr ernüchternden Start, also wirklich, wenn der Start nicht gewesen wäre, die ja jetzt aber weg. Aber das kannst du immer sagen, hätte Fahrradkette.
Genau.
Ich meine, der FC Basel hat ja, das haben wir schon nicht vergessen, Basel hat nach 19 Partien letztes Jahr, was meistens waren, sind 31 Punkte gesammelt. Das mal sind es 32. Wir haben schon öfters gesagt, aber letztes Jahr Basel ab März, am März ist Celestini noch vom Aus gestanden.
Genau.
Und dann ist es gut gegangen. Und solange das so eng ist dort oben, kann jedes Team dort noch, also jedes, ja, eBay würde ich das letzte noch dazu nehmen.
Oh, die Top 5 können auch Meister werden.
Top 5 können Meister werden, ja. Oh, ja. Und zwar Basel und eBay, weil sie einfach in Qualität haben in diesem Kader. Und Lugano, weil sie wirklich in Form sind, näher dran sind. Und St. Gallen und Thun, weil sie einfach mit dem Überraschungseffekt. Aber hättest du das gedacht? Und eben, wie gesagt, Top 5 können Meister werden. Und in Top 5 statt auf Platz 1 der FC Thun. Das ist wirklich crazy. Und ich finde es wirklich eine schöne Geschichte. Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Also es war realistischer für mich Anfang der Saison, dass ihr Weihnachten sagt, der VAR ist das Beste, was im Fußball passieren konnte, als dass du ein Meisterkandidat ist oder erst ist. Meister vom Chaos. Sorry.
Ich mache mir immer mehr Sorgen, ob wir das wirklich anbringen, nächste Woche den VAR mal nicht zu erwähnen.
Nein, 100 Liegestütze. Gut, 100 im Stück ist griffig. Ja, das ist,
in einer Woche musst du es machen, das ist okay.
Ah, in einer Woche? Ja, easy. Nein, schon ein Stück. Das schaffen wir. Meister vom Chaos, FCZ, also, da könnte man wieder eine Sonderfolge machen. Es ist so krass, was dort passiert und wie schnell das passiert. Jetzt ist Miloš Malenović einfach Geschichte. Peng, weg. Mit einer kurzen Pressemitteilung verabschiedet. Sicher eine gute Nachricht für FCZ, ist er weg. Aber wie blickst du zurück auf die Woche FCZ?
Ja, also zuerst mal ist die Nachricht nicht so kurz gewesen, sondern zuerst mal ist die Mitteilung gekommen, dass man mit ihm noch könnte Zusammenarbeit vorstellen könnte, ohne exekutive Form, also ohne ausführende Funktion, sondern mehr als Berater. Dort bin ich auch schon ein bisschen überrascht gewesen. Also ist ja, die Meldung ist rausgegangen, relativ schnell, dass die Training kommt, aber dann ist die Mitteilung gekommen, dass man sich gerne mit ihm noch als Berater zusammensetzen und weiter arbeiten würde und Gespräche führt. Bin ich wieder bei Witzel, habe ich wieder gedacht, wieso jetzt? Beendet sich das einfach, als das weiterzumachen. Und nachher, jetzt am Wochenende, nach dem 4-2, was verloren haben, am Kurznachspiel, das ist die Mitteilung, 4 Zeilen gekommen. Es ist fertig, Gespräche sind abgeschlossen, man trennt sich ohne, man übergibt alle Aufgaben, werden übergeben und keine Aufgabe mehr für den Marinović. Auch das war wieder ein Pass gewesen zu dem Ganzen, was passiert ist in den letzten Wochen. Aber ja, es ist, ich glaube, für den FCZ ist es jetzt auch das Richtige gewesen, dass man jetzt sich von etwas trennt, von einer Personalie trennt, die einfach immer für Unruhe gesorgt hat. Also nicht unbedingt er persönlich, sondern einfach die ganze Geschichte um ihn herum. Das möchte ich eigentlich mehr sagen. Ist, glaube ich, für den Club gut, um ein bisschen in ruhige Fahrgewässer zu kommen. Weil ich bleibe dabei, die Ausgangslage für das Team, die ist gut. Junge Talent, viele Zuschauer. Scheiß Stadion ist klar, aber trotzdem viele Zuschauer amix. Und ein Trainer, der auch sehr viel Potenzial hat.
Ja, also genau, das ist mal eine wichtige Aussage. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, der FCZ hat das Potenzial in 4-5 Jahren der grösste und beste Club in der Schweiz zu sein. Das ist ja keine Diskussion, weil du siehst wieder 2.500 am Samstagabend in Thun. Fans, die mitreisen, die Stadt, das Stadion, das kommt, aber das ist jetzt mal der 17. Punkt. Also es ist natürlich eine unglaublich gute Nachricht für Zürich, ist der Malenović weg, weil die negative Energie, die Unruhe, die tausend Sachen, die passiert sind, Das ist ja auch für uns Journalisten, jetzt für mich in den letzten zwei Jahren, ja, wir haben so manchmal geschrieben, wir so viele Diskussionen gehabt, Personen non grata beim FCZ. Ich würde mich interessieren, wie sie es jetzt sehen. Oder? Jetzt haben sie es ja, es ist sowieso, Canepas haben sich wieder mal geirrt in einer Person und jetzt haben sie einen Fehler mit sehr, sehr grosser Verspätung korrigiert. Nachdem so viel Geschirr zerschlagen ist worden und so viele Geschichten, da müssen wir nicht mal über ein Mendi reden, über einen Moniz, über all die Sachen, über die 100 Wechsel überall und dass der Malenovic alles bestimmt hat. Er hat sicher einen hohen Fußballsachverstand und hat auch Sachen umgesetzt, die vielleicht in ein paar Jahren frucht, aber unterm Strich geht es so einfach nicht. Und jetzt, sie wäre ja schön orchestriert von der Zeitung, der FCZ, die sie da ein bisschen begleitet auf ihrem Weg durch die Krise, wo also es unglaublich viele Fehlentscheidungen getroffen wurden. Aber jetzt geht es ja um zwei Sachen. Einerseits geht es um Canepas und Nachfolge. Von wer übernimmt der FCZ? Da sucht man jetzt eine Schweizer Lösung. Im Übrigen hat man Malenovic das angeboten, das sind ja arbeitsrechtliche Gründe. Oder? Der hat einen Mehrjahresvertrag, da geht es um viel Geld. Jetzt kann man viel, ich weiß nicht, was da jetzt juristisch alles passiert zwischen diesen Parteien. Es hat ja auch immer wieder Gerüchte gegeben, es gäbe Absichtserklärungen, Malenovic, Leute können den Club übernehmen. Da wird man jetzt hinter den Kulissen sicher schön miteinander verhandeln und all das Zeug entflechten. Aber Punkt 1 ist, Canepa suchen eine Schweizer Lösung. Für das ist der Claudio Cisullo gekommen, der jetzt hilft, Leute zu suchen. Und ich hoffe für FCZ, dass sie da eine gute Lösung finden und dass der Club nicht irgendwo, was ja nie das Ziel von der Canepa war, irgendwo herverkauft wird, wie andere Clubs in der Schweiz. Vielleicht aus der gleichen Stadt sogar. Und das Zweite ist ja, jetzt braucht es einen neuen Sportchef. Und das Dritte ist noch der Hediger, Dennis, wo wir viel davon halten. Aus Trainer, aber er ist ja klar ein Malenovic-Mann, wie übrigens ganz viele andere. Aber du kannst ja jetzt nicht 25 Leute entlassen, wo der Malenovic schon da ist. Aber man hat sich immer so auf Gedeih, auf den Derb ausgeliefert. Und jetzt, ich habe es ein bisschen seltsam gefunden. Und nur aus dem Grund, wo er so nahe bei Malenovic ist seit 20 Jahren, dass jetzt der Hediger quasi bleibt. Aber wow, das sind so viele Punkte wieder, so viel Unruhe. Der Club tut mir irgendwie ein bisschen leid.
Ich glaube nicht, der Entscheid Hediger. Ich habe natürlich auch in den ersten Gedanken gesagt, oh, ja, also wir haben ihn zum Cheftrainer. Im gleichen Moment haben wir Malenovic, sein Kollege, sein Freund und eben früher Berater natürlich, entlassen oder respektive man sich von ihm trennt. Aber ich glaube, also ich würde jetzt den Hediger so einschätzen, dass er genug professionell ist, um das ist seine Chance im Profibusiness, um das können zu trennen, die Situation. Und ich glaube alles dran, Malenovic übrigens auch. Also nur wenn würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber du hast natürlich vollkommen recht mit dem ganzen Angebot zum Berater sein. Es hat hundertprozentig rechtliche Gründe. Ich bin auch gespannt, wie es dort weitergeht, weil eben, ja, also dort wird vieles im Hintergrund müssen geschafft werden. Vieles, ich hoffe, schwer für Canepas und auch für den FC, dass es keinen Rosenkrieg gibt. Sondern dass sich da beide relativ gut könnt trennen. Ich glaube auch, dass der Malenovic schnell wieder zurück ist in einem Beraterbusiness, ehrlich gesagt. Hat er ja abgegeben, seine Firma, weiß nicht, wie schnell das geht, bis das wieder zurück ist.
Abgeben ist relativ, genau.
Ja, genau, ja. Darum, es ist wie der Umbruch hat viel Geld gekostet, was sie da angeblich haben wollen machen. Auf Platz 1 übernommen. Jetzt kämpfen wir um den 6. Platz. Der Umbruch hat viel Geld gekostet, aber jetzt ist er vorbei. Und Canepas haben das sehr mit viel Geld müssen zahlen.
Desaströse Bilanz. Und weißt du, ich würde Malenovic zutrauen, dass er irgendeinen Club, es ist sein Traum, einen Club zu führen, einen Club zu besitzen, mit seinen Leuten im Hintergrund, ob es jetzt der Weite Sarnheim ist oder was auch immer. Ich sage, der Milos wird irgendeinen Club besitzen. Er lernt jetzt hoffentlich auch, dass es so nicht geht, dass er sich ein bisschen anpassen muss, dass er. Ja, er ist zu krass vorgegangen, geht für einen Schweizer Club. Aber ja, das ist natürlich auch der Brecher ist ja wirklich die ärmste Sau. Entschuldigung für den Ausdruck, aber der muss nach jedem Match herstehen und steht her und macht es eigentlich wirklich noch gut. Also ich glaube, ja, Chapeau, wie er das meistert, die Situationen. Aber er hat jetzt zwischen den Zielen, sagt er manchmal wirklich auch noch sehr interessantes Zeug. Er hat quasi gesagt, wir haben jetzt junge Mannschaft. Das hat man in Thun wieder gesehen. Wir führen 2-0, wir können den Sieg nicht dreckig heimfahren. Und ich glaube, es ist cool, das ist bei Gates ein bisschen ähnlich. Der FCZ hat eine gute Philosophie, die eigene Academy, viele Junge, sie bluffen 7-18-Jährige oder was auch immer. Ja, das ist alles gut und recht. Aber nur so geht es nicht. Der FCZ ist ein grosser Club, ein Spitzenclub, selbst genannt. Und ich glaube, gerade dort, was wir über Eibe gesagt haben, der FCZ braucht noch mehr Zubers. Das ist gut, all die 18-Jährigen. Aber es kommen übrigens, das können wir ein anderes Mal diskutieren, Schär, Freuler, Rodriguez, es kommen ein paar interessante Schweizer Spieler, dann vielleicht noch zurück in die Schweiz in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dort muss der FCZ mindestens auch einen noch holen. Oder du kannst, findest nicht, du kannst nicht nur mit Jungen spielen. Also, finde ich, geht nicht.
Ja, hundertprozentig. Aber die ganzen Jungen, die es haben, die haben Potenzial. Also ein Zawal ist eines der grösseren Schweizer Talente,
klar,
die haben. Ein Miguel Reichmuth ist ein guter Schweizer Fußballer, der seinen Weg wird machen. Einfach als Beispiel genannt. Und dann hast du ja noch eben einen von diesen U17-Helden, WM-Helden, die es jetzt gegeben hat, mit einem Stil auf der Bank, der langsam eventuell angeführt werden könnte. Du hast dort wirklich ein paar Leute. Und ja, ich meine, es sind ja immer noch Spieler, nicht dabei, wo wir verletzt sind, oder? Also es ist die Junior League zum Beispiel, das spielt keine Rolle aktuell, oder? Es ist wie so, du hast wirklich gut, du hast eine gute Grundlage. Und dort ist es einfach wirklich jemanden zu finden, der jetzt das führen kann, wo auch mal dann den richtigen Schritt macht und eben die richtigen Spiele holt und auch die richtigen Spiele verkauft, zum Geld reinholen, ist für den FC jetzt einfach extrem wichtig.
Ja, und sie
kann nicht was auch.
Sie haben weitere grosse Talente, Stil oder andere, was man da hört.
Ja.
Aber Zürich steht eigentlich nicht vor einer schlechten Zukunft. Da bin ich deiner Meinung. Jetzt abgesehen vom Stadion und je nachdem, wer jetzt Sportchef wird. Weißt du, was ja auch spannend ist, ist, eben, die Liga gibt so viel her. Wir schnurren wieder eine Stunde über die Super League. Das ist übrigens auch ein Kritikpunkt oder das Feedback. Wir schnurren mal ein bisschen mehr über das Ausland. Aber ja, es passiert so viel. IB, Zürich, schon allein in dieser Woche wieder. Aber ja, jetzt ist da ein paar Wochen Pause. Was findest du eigentlich, wie stehst du zur Winterpause?
Ja, die ist ja nicht so lang.
Ja, stimmt.
Also weißt du, am 20. Januar geht es wieder weiter, ist knapp ein Monat und man hat ja jetzt auch noch ein paar, die nächsten Tage sind ja, also ich schaffe glaube viel meistens, aber du bist ja immer wieder im Schaffen, aber die gehen ja schnell wie bis Ende Jahr. Und dann bist du schon im Januar, dann geht das Trainingslager los, die ersten Testspiele und dann geht es gerade wieder weiter. Ich finde es eigentlich gut. Ich bin aber auch froh, dass es Ligen gibt, die noch kürzere Winterpause haben, respektive gar keine Winterpause. dann kann ich auch noch in Fußball schauen. Dann. Aber es muss nicht unbedingt Super League sein.
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich, stell dir vor, es wäre ein Fußballspieler halt die Jahreswoche. Ich meine, dann, der Mensch ist langweilig, sage ich glaube jedes Jahr. So kurz bringt ja ein bisschen regenerieren, okay, aber wahnsinnig. Früher ist die Winterpause viel länger gegangen. Jetzt hat es so viel gespielt. Kimmich hat ja kürzlich gesagt, sie haben ein unglaubliches Programm, aber er ist wirklich froh, ob sie Bundesliga noch Winterpause. Und das ist ja ein ewiges Thema, dass Premier League Clubs nach irgendwann im April, Mai einfach völlig auf den Felgen sind. Und WM, EM, die grossen Spiele sowieso. Aber auch hier, wie beim Villar, es gibt kein Zurück. Es wird nicht mehr sein wie früher. 2 Monate Winterpause halt. Ich habe noch halbe Turnierserie in Deutschland erlebt.
Ach, grossartig.
Wissen wir schon. Grossartig. Aber ja. 8-9 Turnier, Buten. Ich bin schauen, ich bin in Freiburg schauen, auf Karlsruhe oder auf Stuttgart, Hans-Martin Schleier. Halle, egal, München bin ich gewesen, sensationell, all die Superspieler in der Halle, ja das geliebt, die Schweiz hat es so geil übrigens, das Hursee, Lausanne bin ich gewesen, Papi hat sogar noch ein organisiert zu halten hier, oh jetzt bin ich abgeschweift, sorry. Nostalgie.
Aber es ist geil, aber das ist ja, gute Nostalgie.
Das ist Winterpause, so, es war super gewesen, es war unglaublich geil gewesen, die Halle-Turnier, sorry für das Wort. Aber eben, jetzt bin ich nicht so sicher, bringt das überhaupt? Also, jetzt haben sie 10 Tage Pause. Am 2. Januar starten sie schon wieder ins Training, vermutlich, wo sie eben, wie du richtig sagst, Vorbereitung, Testspiel, ein bisschen runterfahren. Aber eigentlich wäre es so cool, durchzuspielen und vielleicht ein bisschen später anzufahren. Das wollte ich eigentlich erzählen. Du könntest ja Anfang August anfangen und hättest dort ein bisschen längere Pause. Und eine längere Pause brauchst du, das ist ja medizinischer Wissen. Für mich fängt die Liga zu früh an in der Schweiz. Anderes Thema.
Ja, und darum, 100%. Ja.
Jetzt ist ja nicht mehr, die Schweiz ist ja nicht der 2 Meter Schneedecke, oder? Also, jetzt eine 26. Runde. Ja, ich weiß nicht, ob es vertragstechnisch überhaupt ging, wo ja da der Spengler gehabt und all die Verträge mit dem Fernsehen sind. Aber theoretisch fände ich es cool, wie in England. Nicht 4 Runden in 10 Tagen, aber 1-2 Runden auch über die Festtage. Ja.
Ja, was ich am liebsten finde, ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich einfach eine Wahrnehmung von mir, aber ich habe das Gefühl, dass die Fußballqualität, je länger es im Winter geht, desto mehr lässt sie nach, weil Plätze einfach viel unbespielbarer sind.
Ja.
Also nicht mehr so gut sind. Und ich habe das Gefühl, dass dann die anderen Ligen besser im Griff mit den größeren Stadien, den besseren Stadien. Nicht in der Schweiz haben nicht alle die gleichen Stadienvoraussetzungen, respektive der Rasen im letzten Grund. Das ist auch schon besser, als er jetzt ist. Und sobald der mal ein bisschen schlecht ist, habe ich das Gefühl, wird der Fußball sicher nicht besser. Und darum tut das, auch nicht, tut das meiner Meinung nach nicht so schlecht, dass die Superliga wenigstens passiert. Aber ich sage auch mit, es geht immer viel zu früh los. Wir sind ja auch 3 Wochen vor allen anderen. Ja, das muss nicht sein. Also machst du lieber noch mal 1 Woche weniger Winterpause. Aber ja, es ist wirklich ist ein Thema, man kann, glaube stundenlang diskutieren.
Ausland ja. Fußball können wir nicht mehr stundenlang diskutieren. Sag mir dein Hot Take oder deine Hot Takes vom Wochenende. Was ist dir aufgefallen? Was ist dir am wichtigsten Ausland Fußball?
Jetzt hast du mich vollkommen überrascht, was ich da schon
gesagt habe. Viel weniger Spannend als Super League, gell?
ich sage, Aston Villa wird bis am Schluss, mein Hot Take ist, Aston Villa ist bis am Schluss dran an Arsenal und Man City. Arsenal schafft es nicht, das ist mein Hot Take.
Ja, der erste bin ich bei dir. Arsenal glaube ich aber schon, dass sie bis am Schluss werden mitspielen. Die sind richtig stark, Aston Villa, nicht unbedingt Basel. Aber was ich nicht ernst genommen, aber die wirklich, also die haben auch eingespielt, die A- und B-Mannschaft, ein super Trainer. Ich finde auch, das ist sehr ausgeglichen Premier League. Das ist nicht provokativ, aber halt bei Bundesliga schon in Verfolgung. Ja. Natürlich in Schauen, die Konferenzschaltungen, ja, Freude, Freiburg. Manzambi übrigens überragend, hat dann eine Frage dir. Aber es ist halt schon ein bisschen schade, ist es so dermaßen einseitig und sind die Ballen so unglaublich stark. Muss sie 4-0 gewinnen, ist schon fast denkbar, so, ja, ich hätte jetzt gesagt, es gäbe 7-0. So sind die stark im Moment oder die Liga schlecht. Die Premier League ist super. Ich habe natürlich Inter geschaut, die haben den Supercup in Saudi-Arabien, Halbfinale verloren und viele haben gesagt, sie haben extra verloren. Sie haben die Penalty-Schießen verloren, wo sie heute werden, Finale, Spiel weniger, die extrem intensives Programm jetzt. Das ist natürlich Blödsinn, die haben nicht extra verloren. Aber sie waren besser gewesen, ohne wie ein Jahr hätten sie die eine Penalty-Szene, ist nicht böse mit, aber hätten sie ja gewonnen, wenn sie extra hätten wollen verlieren, hätten sie es nicht so weit gekommen. Aber das musst du reinziehen, 4 von 5 Penalty verschossen, also wirklich unfassbar kläglich. Inter kann nicht 11 Meter schiessen. Aber ich bin wirklich auch froh, den Supercup hat man jetzt manchmal gewonnen, interessiert eigentlich nicht kein Mensch, aber ist der unwichtigste. Du, heute wäre der Finale, jetzt haben sie Pause, am Samstag geht es schon weiter. Das sind so meine Takes. Aber vor allem Manzambi ist wirklich, wenn du dem zuschaust, er spielt jetzt ein bisschen weiter bei Freiburg seit ein paar Wochen, der ist so stark. Jetzt hast du ja schon gehört, Dortmund, Napoli, Premier League Clubs. Was findest du, ist für ihn schlau von der Karriereplanung her?
Dortmund.
Und wann?
Im Sommer.
Schon im Sommer?
Ja, der ist nicht mehr zu halten in Freiburg. Ja, also so gerne ich den ja, eben, da haben wir ja eine gewisse ähnliche Sympathie mit dem Club aus dem Schwarzwald. Ich habe Freiburg auch gern und ich gönne Freiburg alles Gute. Aber der muss in Europa auf höchstem Level spielen. Mit Freiburg in der Champions League schafft es wird einfach nicht klappen. Es klappt das ja sowieso nicht, oder? Okay. Und der muss in die Champions League und Dortmund ist der beste Verein für ihn. Auch wenn, ja, es Dortmund beschäftigt sich auch mehr mit sich selber. Das hat immer ein Problem, aber sie sind trotzdem Zweit in der Liga, spielen in der Champions League mit, werden dort weiterkommen. Darum ganz klar im Sommer zu Dortmund wäre etwas, was ich ihm würde gönnen.
Also lass
ich. Wobei ich mir natürlich auch gut kann vorstellen, dass er, wenn er eine gute WM spielt, dann noch mehr im Schaufenster ist, auch für England, englische Clubs.
Lass jetzt. Ich habe geschrieben, Titel sogar in der NZZ, ein Fußballer wie in die Schweiz noch nie gesehen hat. Und das ist ja so, oder? The sky is the limit. Und ich habe bis vor 2-3 Wochen gesagt, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt, der nächste Schritt. Und jetzt hörst du sogar PSG beobachtet. Und ich finde Dortmund eine gute Wahl, wo er auch vom Spielertyp her, er kann so viele Positionen spielen im Mittelfeld, er bringt etwas mit, was Dortmund nicht hat. Finde ich, das ist eine mutige Aussage, aber ich traue ihm wirklich viel zu. Ich gehe noch einen Schritt weiter, Sven. Ich sage Bayern. Und darum habe ich gefragt, wenn. Er ist so gut, er wird wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, eure Rückrunde gut spielen, oder einfach gut ist, er wird hoffentlich eine WM gut sein. Und Bayern hat doch, ich sage nicht, er wird bei Bayern 60 Matches spielen, aber ich finde, wahrscheinlich ist das der richtige Schritt. Die Frage ist, wenn, oder? Aber der bringt etwas mit, wo Bayern so dumm ist, du kannst jetzt lachen, im Mittelfeld nicht hat, im zentralen Mittelfeld. So ein Spielertyp hat Bayern nicht. Aber ist er schon so bereit, oder, auf diesem Level, der in der Champions League Viertelfinale für Bayern spielen nächste Saison? Das ist ja dann wie die Frage, oder?
Also, geil, ich hätte langfristig nichts dagegen, wenn wieder ein Schweizer mit Bayern wäre. Aber ich glaube einfach, dass die Position Also, es vorne ist, hat er keinen Platz.
Nein, das eine ist klar. Das eine ist klar.
Das heisst, es geht ums Achte. Aber wie das Achte und Sechse hast du jetzt auch, du hast einen deutschen Nationalspieler, respektive zwei deutsche Nationalspieler auf diesen Positionen.
Drei sogar, war jetzt klar, ja.
Ja, genau. Der will jetzt ein bisschen rausnehmen. Weil ich so finde, der wird wahrscheinlich im Sommer dann das Kapitel wird sich schliessen. Aber du hast mit dem Parvic einen 21-jährigen deutschen Nationalspieler auf dieser Position, der neben dem Kimmich spielt.
Bischof hast du auch noch. Es kommt früh.
Du kannst eben, wie du es auch schon gesagt hast, einen Musiala, der ein bisschen zurückrutschen kann. Theoretisch auch auf dem 8. könnte spielen dann eventuell, wenn vorne einfach alles zu vorne ist. Ich sehe es dort wirklich nicht. Auch wenn ich natürlich gerne würde, wenn wir uns an bei Bayern München sehen, aber ich sehe es dort nicht. Gut, ich glaube, aber du hast schon recht. Vielleicht ist Leverkusen oder Leipzig fast noch ein bisschen besser, weil sie einfach ein bisschen ruhiger sind. Und ja, vielleicht noch mehr wieder wegkommst, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, dort gibt es mehr Dortmund. Da habe ich Dortmund bei Dortmund hocken zu spielen, nachher wenn wir relativ fest.
Ja, Premier League, immer schon alle Türen offen. Und wenn wir schon von grossen Spielern und Figuren reden, unser Spieler vor Woche ist eine Figur vor Woche. Finger verdientermaßen, ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon mal geredet haben, aber sicher. Lucien Favre, ich weiß zwar nicht, ob das wirklich eine Überraschung ist. Also, von was genau tritt er zurück? Er ist 3 Jahre noch Trainer.
1-2.
Aber man kann das so gross verkaufen, aus Exklusivmeldung, wenn man das Gefühl hat, man müsste es. Aber ich, er ist ja 68, 3 Jahre noch Trainer. Überraschend wäre er gewesen, wenn er gesagt hätte, ich gebe mein Comeback. Aber er ist natürlich ein sensationell erfolgreicher, guter Trainer gewesen. Ein komplizierter Trainer. Ich glaube, auch sehr ein nachdenklicher, komplizierter Mensch. Leute, die ihn besser kennen. Aber er hat unglaubliche Spuren hinterlassen. Wie hast du ihn erlebt? Vielleicht erstens und zweitens, ja, wer sind für dich die grössten Schweizer Trainer gewesen?
Boah, du stellst gerade 2 Fragen. Also,
ja, sorry, das ist schlecht. Also, wie hast du den Lucien Favre erlebt?
Ich habe den Favre erlebt als, ja, es tut mir jetzt ein bisschen unrecht, wenn ich das sage, was ich jetzt wollte sagen.
Nein, sag's, das ist nämlich das, was ich auch denke. Klar.
Er hat mich genervt.
Aha, nein, das habe ich, ja. Warum?
Ja. Ich habe gefunden, so lange in Deutschland Trainer gewesen und bei dem Interview immer noch jedes Mal so schlecht Deutsch geredet. Das hat mich einfach jedes Mal aufgeregt. Weil keiner verstanden hat, was er würde sagen. Jedem Interview, bei Dortmund, bei Gladbach, bei Hertha. Bis zum Schluss. Ist einfach, und das ist ihm zu Verhängnis geworden, meiner Meinung nach auch. Dass man immer argumentieren kann, ja, das Verstanden, das Team überhaupt. Aber er ist natürlich nicht trotz alledem einer der grössten Fußballfachmänner, wo die Schweiz je hat.
Ja, er war ein brillanter Fußballer.
Ja.
Du hast völlig recht. Ich
habe ihn nicht erlebt.
Das deutsche Medium hat mal geschrieben, komischer Kalt. Das mag respektierlich klingen, aber es stimmt. Ich glaube, er würde es über sich als einen sonderbaren Mensch halt. Mir hat mal ein Sportchef, der mit ihm zusammengearbeitet hat, gesagt, du musst den Lucien, oder Lulu, wie sie ihm ja gesagt haben, einfach auf den Trainingsplatz stellen. Und dann kann er 1,3 Millionen Mal der innere Spass, wie der Guardiola, wie der Cruyff, mit links und mit rechts üben, Positionierung, Spieler rumschieben, Schachfigur. Er ist ein Nerd. Ein sensationeller Fußballfachmann. Aber Öffentlichkeitsarbeit, der ganze Zirkus, die Entwicklung vom Fußball, ist natürlich nicht das, was er. Also, es ist unglaublich schlecht gewesen, seine Interviews, muss man so sagen. Spielt keine Rolle, wegen dem ist er kein schlechter Trainer. Aber ich glaube, auch die deutschen Medien, also das weiss ich, die haben sich aufgeregt, weil selber vor dem Match müssen Interviews geben, Sky oder wo immer. Also, es ist ja gleich gewesen. Es ist nicht mal fremdschämen. Es ist mehr, er war vielleicht noch cool, es ist ihm einfach egal. Journalistenfressen, Medienarbeit, ist ihm zufrieden gewesen. Ein, zwei Journalisten hat er gerne gehabt, die haben gewusst, wie ihn nehmen. Aber das ist ja immer wieder früher oder später auf ihn zurückgekommen. Gerade wenn es nicht gut läuft, oder? Er hat das Nachdenkliche, das Fatalistische. Man hat ihn ja auch mehrmals vor dem Rücktritt bewahrt, in dem Leute, die eben ihn her sind, gesagt haben, hey, lass dich nicht übertrieben, komm, bleib ruhig. Und eigentlich hat er ja recht, er kann ja machen, was er will. Und ich finde, er soll beurteilt werden über seine Arbeit, weil unglaublich viele Titel hat er am Ende des Tages für sein Fachwissen auch nicht gewonnen. Aber ich meine, aus Zürich hat er ja, ist unglaublich, hat man den behalten, das kann ich mich gut erinnern, der ist ja mehrmals vor der Entlassung gestanden, hat dann den Meistertitel gewonnen. Und ich finde auch, er hat die Mannschaft, die er dann übernommen hat, immer relativ schnell stabilisiert. Ob jetzt Hertha, Gladbach oder wer auch immer. Dortmund, aber es ist irgendwie schon, Er ist, glaube ich, anstrengend. Das ist vielleicht der Punkt. Er ist extrem anstrengend für alle Mitmenschen, für alle Spieler. Und das ist ja faszinierend, dass wir jetzt eigentlich viele Punkte nennen, die nicht unbedingt positiv sind, für dass er wirklich so ein sensationeller Fußballtrainer war, oder?
Ja, mit allen Teams hatte er einen höheren Punkteschnitt. Mhm. Das kann man schon auch nochmal eben damals, wie gesagt, er ist auch keiner gewesen, der nur kurz, er hat eben viel schnell, also viel Teams schnell stabilisiert, wie du gesagt hast, aber er war trotzdem kein Feuerwehrmann gewesen. Mhm. Nicht ansatzweise. Und natürlich hat man vielleicht mal gehabt, wenn der Club nicht so gut gelaufen ist. Aber er hat nie den Ruf gehabt als Feuerwehrmann. Und das ist auch etwas, was du als Trainer musst erarbeiten musst. Dass eben nicht abnutzt ist, deine Art und Weise, wie du bist. Ich finde halt immer so, ich habe ihn immer so viel wahrgenommen, als eigentlich müsste doch mal, also eine Zeit lang ist für mich immer gewesen, das müsste der nächste Nazi-Trainer sein.
Genau.
Und das ist auch das zu einem Unrecht, dass er es nicht, dass ich das jetzt so sage, weil er hat einen super Sus-Club trainiert. Aber ich finde, das hat meiner Meinung nach einfach noch nicht gefehlt. Ich glaube, das wäre es zwischendurch wäre das wirklich, wäre das wirklich etwas gewesen, wo gut tat ihm und der Nazi.
Ja, und er ist vielleicht gerade in Deutschschweiz nie so gewürdigt worden, wie er es eigentlich verdient hat. Finde ich schon. Er gehört zu den grössten Schweizer Trainern. Und grosse Trainer sind nie einfach. Ich meine, wenn wir andere grosse Schweizer Trainer, sagen wir von Neuzeit, müssen nicht zum Karl Rappan, ja, keine Korrekturen, weiss, Nationalität und so, aber grosse Schweizer Trainer, Christian Gross, Urs Fischer, die sind nicht einfach in Persönlichkeit, die sind vielleicht auch zu den Medien oder für die Medien nicht immer einfach gewesen, aber die sind ihren Weg gegangen. Und das kann man bei Favre, glaube ich, auch sagen, er ist relativ konsequent, auch wenn er immer mit sich gerungen hat oder mit Entscheidungen seinen Weg gegangen. Und ja, dass er 3 Jahre nicht Trainer war, hat mir noch krass gedacht. Es ist mir weniger lang vorgekommen, aber ja, es ist ja, aber dass der Rücktritt jetzt da ist, ist keine Überraschung. Oder? Das ist
okay. Nein, aber es ist doch, es ist indirekt ein Rücktritt, weil er trotzdem immer wieder, wenn es gekommen ist, ja, wer könnte denn kommen, ist dann einmal halt immer noch genannt worden. Und das kommt jetzt halt nicht mehr, weil er sich jetzt definitiv, genau. Aber ich meine, ich habe jetzt wirklich gerade überlegt, wo du gesagt hast, die grösste Schweizer Trainer, also gibt es viel größere Schweizer Trainer als Lucien Favre?
Ja, das heisst, was definiert Grösse? Der Grosse ist in der Schweiz der Grösste. Anzahl Titel, was er mit Basel geprägt hat, finde ich, das ist ja auch nicht, kann man. Er ist noch zu jung fast, oder ist noch sehr kurzfristig jetzt erfolgreich gewesen. Was definiert Erfolg? Oder? Für, es ist Murat Yakin. Nein, ich
habe. Also, ja. Also der grösste Schweizer Trainer. Mhm. Es ist ultra schwierig. Und der Lucien Favre hat mit seiner Karriere einen Weg für, also zu Recht sich so einen Namen gemacht, dass man kann sagen, dass er der grösste Schweizer Trainer war. Vor allem mit der Erfolg im Ausland.
Vielleicht ist er der genialste, der grösste, ja. Ist ja eine Sonderfolge wert, die Diskussion. Was definiert die Grösse von einem Trainer? Aber du hast recht, er gehört auf jeden Fall zu den Top 3. Wahrscheinlich vergessen wir jetzt so einen, wenn wir so spontan.
Nein, ich habe schon jemanden im Kopf.
Ah, also warte, ja. Da muss man schon noch Chance geben. Es muss einer sein, der Spuren im Ausland hat hinterlassen. Finde ich. Sag mir, wer hast du im Kopf?
Ja, das ist eben das Problem, er zählt nicht als Schweizer.
Ja, Ottmar Hitzfeld. Nein.
Ja.
Ja, nein, das ist nicht kein Schweizer.
Ja, ich weiss. Aber das wäre natürlich der grösste
gewesen. Ja, Karriere also, in der Schweiz gestartet. Ja.
Mir im Kopf war noch, der Marcel Koller war mir noch im Kopf. Gewesen.
Absolut.
Ja, Urs Fischer hast du schon gesagt.
Gross ist gross. Nicht gern, hat er erlebt, aber.
Der Gross, meinst du?
Ja, bei Basel. Also in der
Niederlande. Das ist doch bei
Basel nicht. Bei Gretz ist ja ein Gretzer.
Gretz habe ich nicht erlebt, ja. Das habe ich gar nicht erlebt.
Der Gross ist ja schon also sehr prägend und sehr erfolgreich.
Ja, aber ich bin dann bei also meine Top 5, würde ich jetzt auch mal sagen, sind Koller, Gross, Favre,
Fischer.
Und Fischer. Also Top 4 vielleicht.
Ja, vielleicht, ja, wir vergessen zu kennen, gehen wir jetzt.
Ja, wir vergessen sicher.
Ja, aber
das könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wenn wir jemanden vergessen haben. Köbi Kuhn natürlich.
Ja, nein. vielleicht an dieser Stelle, nächste Woche machen wir Jahresawards, wo wir sicher auch einzelne Themen aufgreifen. Über nächste Woche Ausblick auf 2026. Werden wir sicher Zeit ein über Auslandfußball zu reden. Über Transfers. Haben wir jetzt 3 Mal aufgeschrieben, aber ich finde, es führt jetzt zu weit. Das Transferfenster fällt ja erst Anfang Januar an. Aber ich finde, es wird ein sehr interessantes Transferfenster weg der WM. Was erwarten wir, was hoffen wir? Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Team der Woche werde ich ganz kurz dann noch so ein bisschen wissen, mit Johnny-mässig etwas besprechen. Ich finde Fiorentina, erster Saisonsieg, kurz vor Weihnachten. Ich finde Florenz eine super Stadt, ein guter Freund lebt dort. Ich war früher viel dort gewesen. Sorry für diesen Reise-Input. Es ist für mich eine der schönsten Städte, auch für Fußball zu schauen übrigens. Es ist nicht dieses Stadion, sie sind im Umbau. Die sind hinter den grossen 4, 5, 6 in Italien für mich der Club, der nirgends kommt. Sie waren zweimal im Conference-League-Finale, glaube ich, in den letzten Jahren. Haben jetzt etwa 90 Millionen investiert vor der Saison. Unerklärlich, also so unerklärlich wie Thun. Erst ist der Fiorentina-Absturz, glaube ich, 15. Runde oder so, der erste Saisonsieg mit einer riesen Mannschaft.
Nachdem du zuerst gegen Lausanne verlierst, wenn
man den Lausanne noch verloren hast. Aber wenn du das Kader anschaust, das ist wirklich ein super Team, extrem viele gute Einzelspieler. Es gibt es im Fußball, es gibt so Negativspiralen. Und erstens, also wie schaust du den Club an? Interessiert. Darum sage ich ja, die Serie A ist gross. Oder grösser als Bundesliga, wo du eben auch so Teams wie Fiorentina hast. Aber du sagst natürlich, das ist wie Schalke oder so. Aber wie verfolgst du das? Das ist ja ein sympathischer Club Fiorentina, wo man eigentlich nichts dagegen kann haben, oder?
Ja.
Du was findest, also, es ist nicht ein Lazio, wo mühsame Fans hat, rechte Fans oder Inter Milan Juve, wo ich gesehen
habe. Nein, ist gar nicht. Also ich habe da gar keine. Ich habe so keine Verbindung mit Fiorentina, bis auf dass die Lilien sind.
Okay. Also
mir gar nicht irgendwie. Ich finde gewisse Spieler, die im Kader sind, sehr sympathisch. Ich finde gewisse Spieler, die im Kader sind, sehr reflektiert. Ich denke jetzt da vor allem an Robin Gosens. Ich bin großer Fan von David De Gea. Ich verbinde Fiorentina eigentlich mehr mit der Niederlage von Basel im Halbfinale da, oder ist es im Halbfinale gewesen?
Ja, nach dem Sieg auswärts. Ja,
ja, wo Fiorentina glücklich im Finale gekommen ist und Basel wirklich Basel hat Chance gehabt auf den Titel in Europa. Das ist für mich eigentlich das meiste, was ich mit denen verbinde. Aber ist natürlich, ich finde das ist schon, also ich bin ja nie in Florenz gewesen.
Wow,
wenn du mir,
so eine schöne Stadt.
Wenn du mir sagst, es lohnt sich, dann würde ich doch sagen, dann muss ich dann mal nach Florenz.
Das lohnt sich in jeder Beziehung. Kultur, Essen, Sightseeing, ja, man kann sogar Fußball schauen. Eine traumhafte Stadt. Was sind deine Tipps? Vielleicht auch noch, wissen wir, Johnny, wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen irgend sagst, wo geht man Fußball schauen in Verbindung mit Essen, Kultur, was auch immer, wo schickst du her?
Boah, das ist. Also ich liebe Valencia.
Ah, super.
Ja, eine grandiose Stadt. Das Mestalla ist auch eindrücklich, weil es einfach seit Jahren schon müsste abgerissen werden. Und nebendran irgendwie ein riesiges Stadionstaub einfach nicht fertig gebaut wird. Valencia kann ich nur empfehlen. Ich habe natürlich viel Liebe für Portsmouth.
Fiebertraumstadt, wer ist das?
Nein, das ist Blackpool.
Ja, Blackpool ist
Fiebertraum. Portsmouth ist kein Fiebertraum. Portsmouth hat, ist eigentlich eine schöne Hafenstadt.
Aha.
Darum kann ich das noch empfehlen. Was habe ich noch im Kopf?
Amy, wo man gutes Bier hat. Also Valencia, Florenz ist klar. Gutes Bier trinken. Also Liverpool, Manchester ist natürlich auch immer ein Trip wert. Schöne Pub.
Ja, so. Also eben, alle England ist einfach für die Groundhopper ist England etwas Grandioses. Weil du findest eigentlich überall einen Club. Du findest eigentlich überall Bier. Obwohl man natürlich nicht über Alkohol reden, aber man findet überall.
Ja, also.
Man findet überall Sachen zu machen. England ist ein Traum für Groundhopper. Aber ich glaube auch, dass Spanien relativ viel zu bieten hat. Ich habe gehört, Sevilla sei wunderschön. Bin ich leider auch noch nie gewesen.
Lissabon, so, das übrigens auch, wenn man von Spanien...
Lissabon ist natürlich auch super. Ja, aber Spanien, Lissabon und Porto sind einfach nur schön.
Grande Jose. Mourinho hat ja auch in Lissabon, genau.
Ja, und also, es gibt so viel. Ich glaube, als Fußballfan könntest du so viel... Also ich, wenn ich den Leuten empfehlen würde, was machen wir nächstes Jahr im April, dann geht auf irgendwelche Fluganbieter eurer Wahl. Geht schauen, wo ist ein geiler Flug, ein geiler, billiger Flug an. Und dort, wo es ein geiles Team hat, dort geht ihr an.
Ich finde, wir haben es heute sehr gut gemacht, aber Sportwetten, Bier, Billigflug, es gibt gewisse Punkte, wo, aber es gehört schlussendlich zum Fußball und zum Fußballfan da sein. Genau. Und darum bitte nachsichtig sein, wenn es fest zu wenig gutmenschig ist. Es ist schlussendlich ist es einfach so. Wenn man auf England gegen Schulter schaut, nimmt man den günstigsten Flug. Das ist mir legitim, dass du das erwähnst.
Es sind ja nicht mehr, also man muss ja sagen, ich habe das Gefühl, ich bin mal für 80 Franken nach England geflogen, die Titel sind vorbei. Der günstigste Flug ist jetzt einfach 200 Franken. Ja, Gut. Zum Abschluss von dieser Folge noch kurz über den Afrika Cup.
Spiel der Woche Afrika Cup. Genau.
Genau. Ich habe ja im Vorfeld von dem Turnier gehabt, es gibt Massen Geschichten über den Afrika Cup, die Potenzial haben, eigentlich zu einer riesen Schlagzeile und zu, also wirklich so grandiose Storys dahinter.
Allein
Samuel Eto'o, der scheinbar nicht möchte, dass der Abubakar aufgeboten wird, weil er ja seinen Rekord könnte knacken könnte. Samuel Eto'o, der möchte, dass der Onana doch dabei ist. Der Trainer möchte das aber nicht, das heisst, der Trainer wird entlassen. Das sind alles so Geschichten, was jetzt genau dahinter die Wahrheit ist, das weiß man glaube ich noch nicht so. Wir werden jetzt noch sehen, wenn sie ihr erstes Spiel gemacht haben. Oder scheinbar ist ja der Pepe, wo spielt der Pepe mittlerweile?
Weiß nicht.
Der Nicolas Pepe.
Ach,
hat in der Schweiz gespielt. Ja.
Der hat ja Frankreich oder irgendwo.
Villarreal ist er genau, Villarreal.
Entschuldigung.
Und der ist scheinbar nicht aufgeboten worden für die Elfmeerküste, weil er irgendetwas gegen Cristiano Ronaldo gesagt hat. Aber der Trainer von Elfmeerküste ist ein extremer Cristiano Ronaldo-Fan. Das sind einfach alles so Geschichten im Hintergrund, die laufen. Was jetzt wirklich der wahr ist und was nicht. Ja, ich würde ein bisschen verfolgen. Ich glaube, da hat es natürlich gute Teams drunter. Es ist nicht mein Hauptwettbewerb über Neujahr.
Ja, es ist übrigens, apropos Reisli, ich habe tatsächlich einen Berner Kollegen, der immer Afrika Cup geht, weil ja, er ist Fan vom Kontinent, Fan vom Fußball und du siehst natürlich dort viele Starspieler, immer schon gesehen. Es ist ein interessanter Kontinent, finde ich, wo noch ein bisschen, siehst du vielleicht noch Spieler, die noch nicht so entdeckt sind. Das Problem finde ich, jetzt findet der Scheins alle vier Jahre statt. Ich hoffe, ich erzähle kein Sei, ab 2028 oder was auch immer, sollte der nicht mehr alle zwei Jahre. Und der Zeitpunkt ist natürlich blöd für Europa, für europäische Teams. Mir ist klar, klimatisch schwierig, aber das sollte man vielleicht gleich angleichen im internationalen Spielkalender. Es ist jedes Mal so ein bisschen Pain, wenn die Spieler dann einfach wochenlang abholen. Ich bin immer froh, wenn Internet keine afrikanischen Spieler hat. Ihr wisst genau, wie ich es meine, weil sie einfach fehlen so lange. Übrigens, Pepe, bin ich jetzt schnell nachschauen, der ist einmal für 80 Millionen zu Arsenal.
Ja.
Seht ihr Nizza, Trabzonspor, Villarreal? Also, ja, das hat sich nicht wirklich ausgezahlt. Aber ja.
Nein, der war ja bei Bayern im Gespräch damals. Ich
ja, das war ein Spieler. Ich finde, eben, du hast viele Teams, viele spannende Teams. Algerien verfolge ich im Moment fast am nächsten. Petkovic, Nationaltrainer, Hartscham, sehr starke Mannschaft. Ich war mal zu Ghana, wo mein Vater ist Spielerberater war, der Spieler hatte, Gottfried Aduobe. Genau, und dann bin ich ins Länderspiel geschaut, Ghana, Uganda, irgendwo in Kumasi. Sehr faszinierend gewesen, das ist wirklich, also Ghana hat dann auch sehr bekannte Spieler gehabt, das ist völlig, das ist die Provinz gewesen, das ist nicht Accra gewesen. Und ja, Uganda, der Rasen, also wirklich unglaublich schlecht gewesen, aber es ist ein WM-Qualifikationsspiel gewesen. Was ich sagen ist, dort ist die Fußballbegeisterung fast, die ist so immens. Da erzähle ich ja nichts Neues. Und das ist uns manchmal zu wenig bewusst. Und wir mit der europäischen Brille sagen, ah, mühsam, jetzt fehlen die Spiele wochenlang. Ja, nein, für viele auf diesem riesigen Kontinent ist das Turnier extrem wichtig. Und voilà, die freuen sich auf das Turnier extrem sogar. Und da sind wir manchmal überheblich unterwegs. Und wir sind nicht das Zentrum der Welt, wir sind vielleicht das Zentrum der Fußballwelt, aber es ist uns manchmal zu wenig bewusst.
Ich finde, mit diesen Worten können wir zum Tippspiel kommen.
Gut. Wer gewinnt der Afrika Cup? Sag mal schnell.
Du weißt, es sind auch so Fragen, dann verwünschst du dich, ich habe es richtig.
Das ist doch gut. Das finde ich
Senegal.
Ja, hat doch einen Elfenbeinküsse sagen, solange nicht irgendwie. Gut, ist alles.
Ghana.
Tun ist lieb.
Solange nicht Ghana sagen, meinst du, wo
ich
nicht
dabei ist. Ich sage Algerien. Gut, Tippspiel letzte Woche 0-0. Alle drei Matchen falsch. Ich muss mal ein bisschen aufholen. Das mache ich jetzt. Du musst anfangen. United, Newcastle.
3-2-1.
Oh, ich habe gehofft, du hättest auf Newcastle. 2-2. Chelsea, Aston Villa.
1-2.
1-1. Und Atalanta, Inter.
2-2.
Gut, ich halte auf. 0-3. Übrigens, welche Folge ist das? Weißt du das? Die wollen wir jetzt aufnehmen.
Die 199. Folge vom Podcast Andere Liga 1.0 und 2.0 zusammen.
Nicht ganz 200, nicht ganz 100. Genau, Jubiläumsfolge nächste Woche mit Awards, Jahresrückblick. Ohne vielleicht die drei gefährlichen Buchstaben.
Vielleicht kommst du von mir auch noch ein Award über den, wer weiß.
Aber weißt du was? grösstes Ärgernis des Jahres. Da kann ich auch Scheibe, die Rubrik nehmen wir nicht, sonst muss ich 100 Glückwünsche machen.
Genau, ja. Nimm mal.
Wir machen, glaube ich, lieber Liegestütze. Also wenn der Zissen wird von mir ein Jahr, mache ich lieber 100 Liegestütze.
Hey, so, dann muss ich noch etwas aus eigenen Sachen loswerden. Und zwar werden morgen in der Zeitungsbox von 20 Minuten wird morgen die letzte Ausgabe ever drin sein. Die Zeitung wird beendet auf Ende dieses Jahr und nur noch im digitalen Bereich. Also an alle, die sich gerne um ein Exemplar sichern wollen, morgen ist die letzte Chance. Danach ist es vorbei mit den Boxen. Auch die werden abgebaut. Die Kultboxen, die wir seit wirklich 25 Jahren lang allen Bahnhöfen und allen Tramstationen und voll Einkaufsstellen sind, werden alle abgebaut. Und ja, eine Ära geht zu Ende.
So eine gar nicht
so eine und ob wir ein bisschen wehmütig sind.
So eine Box muss ich mir noch stellen. 25 Jahre hat es jetzt die Box gegeben.
Ja, es ist also 26 eigentlich fast schon. Ja,
krass.
Voll.
Krass.
Genau. Ich habe natürlich mir eine Box gesichert und die kommt bei mir ins Zimmer neben meiner Blick am Abend Box, wo ich auch dafür geschafft habe.
Ja. Wird mir fast ein bisschen wehmütig, merkt man, wie alt das man ist. Gut.
Ja, es geht schon, es ist wirklich so. Also mich trifft das hauptsächlich nicht, weil, also natürlich, ich arbeite schon seit vielen Jahren für 20 Minuten, aber mich trifft das schon auch, weil das mich meine Generation auch ein bisschen geprägt hat. Immer wenn ich in die Lehre bin, in die Schule bin, überall, dann ist sie 20 Minuten Box rum gewesen und die ist jetzt einfach weg.
Ja, ich bin so alt, Sven, ich habe noch erlebt, dass es keine Smartphones gegeben hat, im Zug und im Tram, wirklich buchstäblich jeder Pendler die 20-Minuten-Ausgabe in Hand gehabt. Also das war ja dann in den Nullerjahren, meine Erinnerung, unglaublich gewesen. Heute ist es schon ein bisschen weniger, muss man schon sagen.
Natürlich, ja.
iPhone hat alles verändert, logisch.
Hundertprozentig. Ja. Aber ja, also ich habe das auch noch so erlebt. Natürlich zum Anfang hat es schon gegeben, als ich dann auf Zürich bin und respektive gependelt bin. Aber trotzdem ist dort auch immer noch extrem die Zeitung gelesen worden. Sie hat auch bis jetzt noch einen grossen Anteil, um eben das ganze Leseranteil zu erhöhen. Aber man hat sich dafür entschieden, das Unternehmen die Zeitung zu beenden. Und mit diesem Wort beende ich auch die Folge. Die 190. Folge vom Podcast Andere Liga.
Ja, wer bis jetzt zugelassen hat, der hat besonders gute Weihnachtswünsche verdient. Wahrscheinlich 1 Stunde 31, kann doch ein bisschen abschreckend sein. Also immer. Aber ich finde, es ist eine sachliche und informative und hoffentlich gute Folge. Geniesst es, feiert fest und genau,
schöne Weihnachten. Ciao zusammen.
Ciao. Ja, das war schon recht lang, aber es hat mich kurzweilig gedüngt.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.